Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Und das schon mit Folge 47. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Die Nummer 47 passt ja auch super zum Titel des Podcasts, denn die Snowspeeder, die Luke und Han auf Hoth hinterher retten, sind ja T-47 Luftgleiter. Naja, so, ich bin heute alleine hier in der Postproduktion, denn es ist Oktoberfest und Max ist deshalb und diverse anderer Dinge mal wieder im Dauerstress. Tja, lässt sich nicht ändern, aber bald ist Max auch wieder da. Wir haben mit Sicherheit bald wieder ein neues Filmreview für euch. Naja, ihr hört es, ich bin ein bisschen verschnupft. Das ist nach einem Con-Wochenende ja meistens so, dass man sich irgendwas mit nach Hause bringt. Ich war am Wochenende im Technikmuseum in Speyer beim Science-Fiction-Treffen, was eine Riesenveranstaltung geworden ist, was ich gar nicht erwartet hätte. 2017, als wir das letzte Mal da waren, war das noch ein kleines, gemütliches, ja, Fan-Treffen mit vielen Kostümierten im Star-Wars-Look, aber diesmal war wirklich alles vor Ort und die Parkplatzsituation war am Samstag vor allem sehr kritisch, sag ich mal. Nun ja, deshalb jetzt ganz kurz und schmerzlos die Einleitung für unsere Aufnahme letzte Woche. Da habe ich zusammen mit der Nina Dreier ein sehr schönes Gespräch mit Björn Warns von Fettes Brot, ein Nordlicht aus dem schönen Hamburg, geführt. Und ja, wir hatten sehr viel Spaß und es ging sofort in die Vollen, denn Björn und Nina kennen sich schon seit über 20 Jahren. Wie es dazu gekommen ist und was Björn über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Star Wars so denkt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hört mal rein, uns hat es sehr viel Spaß gemacht beim Aufnehmen. Danke an Björn, danke an Nina. Und Max und ich sind bald wieder für euch da, ich vermute mit einem neuen Filmreview. Mal schauen, bis dahin. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Echo 3 an Echo 7. Han, Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Luke. Was gibt's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Ja, wir haben uns hier zusammengefunden zur Podcast-Aufnahme mit Björn Warns von Fettes Brot. Oder jetzt nicht mehr?
Ja, nun, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Björn Beton Warns, würde ich sagen, das bleibt für immer. Und ja, es ist richtig, die Band hat sich aufgelöst, aber wie ich immer so schön sage, das Museum bleibt stets geöffnet. Also die Musik ist ja noch da. All die Sachen, die wir gemacht haben, sind ja nicht auf einmal weg. Und ob ich irgendwie irgendwann wieder Musik machen werde, das wird die Zukunft zeigen, das weiß ich noch nicht so genau.
Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, warum du das jetzt gerade schon so sagst, ja. Ja, aber schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben uns ja vor fast genau einem Jahr das letzte Mal auch live getroffen auf der Norris ForceCon. Mhm. Und deshalb gibt es auch noch einen zweiten Host, den wir heute da haben. Ein Gasthost. Das ist die Nina. Nina Dreier. Hallo.
Hi. Ja, schön, dass ich auch wieder hier sein kann. Hat mir
Hallo,
immer viel
Nina.
Spaß gemacht. Und ja, jetzt freue ich mich auf heute. Das wird, glaube ich, ganz super.
Genau.
Michael, weißt du eigentlich, dass ich Nina und ich, wir kennen uns schon, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit,
ja.
Nämlich auch der Fanfilm Tidirium. Und das
ja.
erste Mal in meinem Leben, als ich einen Stormtrooper anhatte, war ich zusammen. War das auch das erste Mal, Nina, dass du einen Stormtrooper anhattest?
Nee, und da habe ich, aber ich habe heute noch an diese Geschichte gedacht, weil das war, glaube ich, vor 20 Jahren oder keine Ahnung, wann war denn das?
Ja,
ja 15,
ja,
nee, locker. 15 100. Jahre bestimmt, das war lange her. Und ich habe bei Tidirium, es war nicht mein erster Tag mit einem Stormtrooper, aber ich war da schon öfter mal am Set und habe da ein paar Szenen gedreht. Und weil ich kleiner war als alle anderen, musste ich immer in der letzten Reihe laufen. Also bei allen Aufnahmen war es immer die Kleine nach hinten. Ich war so, oh Mann, ey, man wird mich nirgendwo sehen, weil ich immer in der letzten Reihe laufen musste. Bis zu dem Tag, wo du da aufgetaucht bist mit deinem Bruder. Und wir gleich groß waren. Und plötzlich war es so, die Kleine in die erste Reihe. Und ich so.
Ich habe dich sozusagen befördert.
Ganz genau. Dann durfte ich einen Tag lang durfte ich mit dir in der ersten Reihe laufen.
Oh, das ist aber schön. Dass wir die Kleinen nach vorne, das gefällt mir. Wenn jemand sagt, bist du
wie
nicht.
Wie in der Schule am Foto.
Ja. Wenn mich jetzt jemand fragt, bist du nicht ein bisschen zu klein für einen Stormtrooper, als total witziges Filmzitat, sage ich dann immer, bist du nicht ein bisschen zu hässlich für eine Wombratte? Das ist aber nur, wenn ich schlecht drauf bin.
Ja, da kann man ja eigentlich immer ganz gut kontern in unserer Größe, Björn, weil die originalen Stormtrooper ja, unsere Größe hatten. Also damit Darth Vader so groß aussieht in diesen Aufnahmen, ja, waren das ja tatsächlich Leute unter 1,70 und ganz oft Frauen in Episode 4. Also wir sind eigentlich die Originalgröße und alle anderen sind leider zu groß für Stormtrooper.
So muss man das sehen, richtig.
Wundervoll. Ja, es geht ja schon sehr gut los hier. Also ja, ich hatte ja schon drauf spekuliert und Nina hatte mir das dann auch, als ich sie gefragt habe, ob sie dabei sein möchte, auch direkt gesagt, dass sie euch schon länger kennt. Ja. Dass es aber so weit zurückgeht, hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja,
und dann begegnen wir uns in diesem Star-Wars-Kontext alle paar Jahre irgendwo.
Ja, das bleibt ja nicht aus, ne? Das kennen wir ja auch, ne?
Ah, das war gar nicht unsere erste Begegnung, Björn.
Oha. Nein.
Nein, sondern? Unsere allererste Begegnung war dieses Konzert in München vor bestimmt 20 Jahren.
Ach, da warst du auch?
Da war ich auch eine von den Stormtroopern. Ja, krass, ja, oder?
Ja, das hatte Marcel irgendwann mal angeleiert, dass beim Konzert in München wurde ich von imperialen Truppen von der Bühne weggeholt und verhaftet.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja, aber da, ja, da kann ich mich, also ich weiß, ich kann mich sehr wohl an das Ereignis erinnern.
Ja.
Aber dass du da warst, das kriege ich, glaube ich, nicht mehr ganz auf die Reihe. Da war zu viel los auf einmal.
Ja, das glaube ich.
Man sieht so viele Menschen in dieser Zeit. Ja, das, ja, ist,
das ist
wie
auch
schön. Ist doch besser, ist doch besser als, ja, während der Corona-Zeit, wo man so wenig Leute gesehen hat, oder? Ist auch viel schöner.
Ja, obwohl, ich bin ja Lehrer, deshalb, da habe ich dann erstaunlich viele Menschen gesehen immer.
Online.
Auch nach der Zoom-Phase. Ja, nach der, aber ne, wir waren ja dann doch relativ schnell wieder zurück in den Schulen, von daher. Aber das Beste war dann ja, so ähnlich wie mit den Stormtroopern, wie ihr eben schon meintet, ja, man weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Das war dann so, als die Masken dann irgendwann wieder fielen, da erkannte man die Schüler alle nicht mehr.
Wer seid ihr alle?
Ja, genau. Man hatte ja immer nur die Augenpartie gesehen, ja, und dann dachte man, okay, dich habe ich mir anders vorgestellt.
Ja. Das stimmt. Ich habe tatsächlich ja auch in der Corona-Zeit viele Online-Vorlesungen gehabt und solche Sachen, und dann habe ich viele Leute erst online kennengelernt und dann Monate, zum Teil ein halbes Jahr später das erste Mal in echt gesehen, und das ist dann, und das ist ja nochmal wieder was ganz, ganz anderes. Mhm. Wenn man sonst immer nur Gesicht und Oberkörper kennt, dann ist das ja lustig, total, die Leute dann in echt zu sehen. Das ist was ganz
wie
anderes.
Groß die auch sind, fand ich. Also das konnte man ja immer gar nicht einschätzen.
Ja, oder wie klein.
Ja, oder wie klein die sind, genau. Du kannst immer nur so vom Bildschirm, da dachtest du, ach, guck mal.
Ja, ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was uns als Internet-Community auch so ein bisschen ausmacht. Also viele Leute, also wenn ich jetzt so an meinen Werdegang auch insbesondere bei Star Wars zurückdenke, dann hat das ja auch wirklich alles hier über Internet angefangen, und in einer Zeit, in der Medien wie Zoom überhaupt noch gar nicht existierten, weil wer hatte da schon die entsprechende Breitbandverbindung? Also DSL war da ja 2000 oder so und nicht 200.000. Und da ist ganz viel noch damals über ICQ gelaufen. Nina, kannst du noch deine ICQ-Nummer?
Nee, die konnte ich auch damals nicht.
Oh, okay. Ja, also ich würde sie, glaube ich, noch hintereinander kriegen. Aber ja, da haben wir ganz viel halt darüber. Dann kam ja irgendwann der IRC dazu, also wo man dann ja auch mit mehreren zusammenchatten konnte, bis dann ja irgendwann Discord das Ganze ja so als Community-Server abgelöst hat. Und es ist ja immer noch so, dass ganz viele Leute eben über diese Online-Plattformen dazukommen und man diese Leute eben darüber kennt, ja. Und Nina, wir haben uns ja auch online das erste Mal bewusst sozusagen getroffen.
Ja, ja.
Als wir letztes Jahr vor der FedCon in dem Stream von Last Geek Tonight zusammen
saßen. Ja, stimmt, bei Twitch, ganz genau, ja.
Genau.
Ja.
Ja, wo ihr jetzt gerade schon so über Tyderium philosophiert habt, also was heißt philosophiert, aber in Erinnerung geschwelgt hat. Björn, ich hatte dir ja letztes Jahr auch meine erste Erfahrung mit Tyderium, glaube ich, erzählt. Erinnerst du dich noch? Ja?
Vage, es war ja schon spät am Abend war es ja schon.
Und wir hatten auch schon ein paar Bierchen getrunken, ja. Genau, es war ein schöner Abend.
Das stimmt wirklich. Ja?
Und ich habe damals, während ihr schon am Set rumgelaufen seid, habe ich das Ganze noch aus der Ferne verfolgt und habe dann irgendwann mal auf ProSieben bei TAF einen Bericht über die Dreharbeiten zum großen deutschen Star Wars Fanfilm Tyderium gesehen. Ja, und habe dann nur, und dann wurde natürlich auch gesagt, hier Björn Beton von Fettes Brot macht da mit. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, hier, deutsche Prominente machen bei sowas mit, Respekt, ja. Das war halt noch, bevor ich überhaupt mit der Szene sozusagen in Berührung gekommen bin.
Das waren, für mich waren das, ging das ein bisschen früher los, eben halt tatsächlich zu der Zeit gab es noch diesen großen Star Wars Fanfilm Wettbewerb. Ich glaube, der wurde ja zum Teil, ich bin mir gar nicht sicher, ob der von Lucasfilm nicht sogar auch unterstützt und gefördert worden ist. Und es gab richtig, ja, Fanfilm-Seiten, wo die sich mit nichts anderem beschäftigt haben als Star Wars-Fanfilme. Das war ja eben halt auch noch das dunkle Zeitalter, als es eben halt nichts Neues gab. Und ich war richtig gehend ausgehungert nach allen Dingen, die da so kamen. Und da gab es wirklich, wirklich tolle Fanfilme. Damals war natürlich einer der größten, war Imps, war natürlich einer der berühmt-berüchtigsten Filme. Und da bin ich dann halt irgendwann auf Tidarium gestoßen. Und habe dann sofort geschrieben, habe gesagt, also ich will unbedingt mitspielen. Und wenn ich auch nur einen toten Stormtrooper spielen darf, ich möchte unbedingt dabei sein. Peinlicherweise habe ich damals noch Tyridium geschrieben statt Tydirium. Oh. Das muss ich jetzt fairerweise auch sagen. Und
ich glaube, da warst du nicht der Einzige, der das falsch geschrieben hat zu der Zeit.
Ja. Aber obwohl, naja, damals, ich meine, ich hatte natürlich schon, gab es damals schon DVDs oder Blu-Rays, keine Ahnung, oder VHS, jedenfalls. Jetzt hatte ich ja die Möglichkeit, den Film ständig oder im Internet irgendwie ständig zu gucken. Es wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, nochmal herauszufinden, wie das Shuttle denn nun richtig heißen würde. Aber egal, ich habe es dann einfach abgeschickt. Die haben mir zurückgeschrieben, gesagt, ja, hey, super, finde ich gut. Und wir planen im Moment gerade den ein oder anderen Nachdreh für diesen Film und kommen doch gerne vorbei. Und dabei sind sie ja bis heute.
Ja, genau.
Ja, die Nachdrehs halten.
Ja, auch dieses Jahr wieder Nachdrehs.
Ja, voll.
Längste Filmproduktion der Erde.
Wie oft warst du denn dann da, Björn? Oder wie viele verschiedene Rollen? Also ich kann mich erinnern an den Stormtrooper an diesem Wochenende, wo wir zusammen dort waren. Und du hattest eine Sprechrolle als Offizier an dem Wochenende.
Das ist wahrscheinlich auch die größte Rolle, die ich in dem Film spielen werde. Das ist Commander Luga. Nicht Luger, sondern Lugar mit A am Schluss, aber wahrscheinlich angelehnt an den Waffenhersteller, vermute ich jetzt einfach mal ganz frech. Und der hat tatsächlich mehrere Szenen in dem Film auch. Und ich habe mir dann danach aber vorgenommen, weil das halt mir so einen Spaß gemacht hat, derjenige zu sein, der am meisten Background-Character irgendwie darstellt. Okay, also ich glaube, ich versuche bis zum Ende des Filmes, wann auch immer das sein wird, versuche ich die 100er-Marke zu knacken. Meine Lieblingscharaktere sind so, da habe ich mir so eine kleine Maske aufgesetzt und das ist so eine mit so langen weißen Haaren. Das ist so eine Fantasy-Org-mäßige Maske, aber in heller Haut mit so langen weißen Haaren. Und bin dann hab dann so
mit dem Kopf gewackelt.
Ja, so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt und bin so eine gebeugte Haltung irgendwie durchs Set gelaufen, vor grün alles. Und das Lustige daran ist, dass man die halt natürlich skalieren und duplizieren kann. Das heißt also, die sind jetzt so ein bisschen in der einen oder anderen Szene.
Ach, immer wieder aufgetaucht.
Die immer wieder so und laufen einmal so kurz durchs Bild und sind aber viel, viel kleiner als alle anderen. Also das ist
auch okay.
Also, sehr schön. Und es gibt eine Szene in so einer Kantina, die so ein bisschen angelehnt ist an die Kantinas in New Hope. Und also daran erinnert das zumindest. Da habe ich auch die Musik gemacht für die Szene. Und da bin ich wirklich in dieser Szene bin ich bestimmt 20 Mal zu sehen. Und das natürlich auch nur, weil ich immer wieder mir irgendwie aus verschiedenen Kostümteilen neue Kostüme ausgesucht habe, versucht immer mein Gesicht zu verdecken und mich dann wieder irgendwo vor Grün hingestellt habe. Genau, ich habe mich einfach nur vor Grün gestellt und man kann mich dann irgendwie in den Hintergrund irgendwo reinstellen oder so.
Sollten die Nürnberger jemals einen eigenen Fanfilm drehen, dann wird Stefan Mager alle Mon Calamari spielen.
Ja,
genau.
Er hat ja so einen leichten Fischfetisch, oder? Hi, Stefan. Ja, also, nee, sehr cool. Also, ist erstaunlich. Ja, also, dieser Film, der begleitet ja quasi unser ganzes Fanleben schon.
Ja, stimmt.
Und ich hatte ja letztes Jahr dann auch Gelegenheit mit dem Verantwortlichen, ich habe leider den Namen vergessen, wie es. Ja, genau, mit dem hatte ich mich unterhalten und der meinte, ja, wie viele Leute mit dem Film auch schon alt geworden sind, also wo man am Anfang noch als junge Leute da rumläuft und inzwischen alle dann ergraut sind oder wo das Haupthaar dann von oben.
Ich kann nur froh sein, dass Offiziere Mützen tragen, sagen wir mal so, sonst hätte man Continuity-Probleme, wirklich, und das ist noch eins der einfacheren Probleme, also da gibt es bestimmt Leute, die inzwischen ganz anders aussehen. Ja, das stimmt, das wird auch tatsächlich im Schnitt irgendwann ein klitzekleines Problem werden, ja. Das stimmt. Ja. So lange, wenn ein, also ich weiß nicht, wie viele Jahre, 16, 17, 18, wie viele Jahre sind es jetzt? Auf jeden Fall sehr, mhm, sehr, sehr lange. Ja,
ja, ja.
Ich finde es natürlich auch, das ist Segen und Fluch zugleich. Ich habe da hier so einen kleinen Einblick. Ich weiß jetzt, ich durfte jetzt auch das Drehbuch lesen und auch die ständigen Änderungen daran mitbekommen. Und ich verfolge das Projekt ja jetzt nicht nur als Schauspieler und als hundertfacher Background-Character, sondern ich mache ja auch das Sounddesign. Das heißt, ich habe alle fertigen Szenen, fertig geschnittenen Szenen und die mit fertig Special Effects, also die, oder Visual Effects, die habe ich jetzt alle vorliegen und habe die dann auch nachvertont. Also das, was da an Foley und was an Soundeffekten irgendwie und natürlich an Explosionen und Lasern natürlich da ist, das habe ich alles hier zu Hause, hier bei mir zu Hause nachvertont.
Ach, tatsächlich.
Und das ist schon, das ist schon wirklich spektakulär. Es ist wirklich, was Werner auf die Beine gestellt hat, ist natürlich, ist der schiere Wahnsinn. Und ich drücke uns allen die Daumen und Werner natürlich auch, dass dieser Film irgendwann eines Tages dann auch fertig werden wird. Ich kann aber überhaupt keine Schätzung abgeben, wann das sein wird, weil es ist noch so, es ist immer noch so viel zu tun. Und wenn es nach mir ginge, mein Vorschlag wäre zu sagen, komm on, lass uns doch irgendwie, oder ja, uns ist gut, mach doch irgendwie vielleicht daraus drei Teile anstatt einen.
Dass man was raushauen kann. Ja.
Genau, einen abendfüllenden, mach doch drei Teile draus. Aber das ist nicht meine Entscheidung, sondern ich kann das genauso gut auch verstehen, wenn er sagt, ey, das soll jetzt ein abendfüllender Spielfilm werden, das sollen 90 oder eher 120 Minuten werden. Auch super, kann ich natürlich gut nachvollziehen. Aber es ist noch ein langer, langer, langer Weg bis dahin. Und es ist der schiere Wahnsinn, wie viele Leute mitgemacht haben. Und das passte alles so in die Zeit, an der ich selber halt auch immer größerer Star Wars Fan wurde und immer mehr Leute kennengelernt habe. Und jetzt habe ich letztendlich über Tidarium halt so viele Leute auch kennengelernt aus dem Fandom. Und jetzt ist es halt, jetzt ist das so ein Teil meines Lebens geworden. So war es vorher halt nicht. Ne? Vorher habe ich ab und zu mir mal im Internet irgendwie mal etwas durchgelesen und die eine oder andere Figur gekauft. Und jetzt ist es halt, jetzt bin ich da seit Jahren oder Jahrzehnten halt schon, stecke ich da tief drin in diesem Thema. Und ist
das ein Teil davon. Wichtig? Das ist ja das Schöne, wie sich das so entwickelt hat, wie man da so rein wächst. Ja.
Wie eine große Familie.
Ja,
bisschen
genau.
Schon,
ja, also wie das auch immer so, wie du gerade gesagt hast, es steigert sich so langsam und man kommt man irgendwie immer so tiefer rein und weiter rein. Und gerade auch bei Tidarium, da hat sich doch auch, also ich meine, über so einen langen Zeitraum, die Technik entwickelt sich ja auch weiter. Ja, also wie Dinge aufgenommen wurden am Anfang und das jetzt auch alles so hinzubringen, dass das optisch dann und am Ende auch alles wie aus einem Guss aussieht. Also es ist ja auch eine der Herausforderungen, das ältere Bildmaterial mit dem neuen und so weiter. Ja, also das stelle ich mir schon herausfordernd vor.
Pass mal auf, das erste Stagecraft-Volume wird hier in Deutschland stehen, nachdem vom Lucasfilm das benutzt wurde. Ja?
Es gibt in Hamburg schon ein relativ großes Volume, also ein LED-Panel es schon und da wurden auch schon Filme gedreht. Das wäre natürlich ein Traum von mir, dass ich da auch irgendwann mal drehen dürfte. Mhm. Wobei, ne, das ist ja auch, das haben wir ja alle auch gesehen jetzt, ich will jetzt hier nicht ein neues Fass aufmachen, aber auch das hat ja so seine Grenzen irgendwie und wenn man das, glaube ich, zu viel einsetzt, dann ist das vielleicht auch einschränkend oder das merkt man als oder auch als jemand, der sich gar nicht so sehr damit auseinandersetzt, wie Filme hergestellt werden, trotzdem spürt man das irgendwann, hey, irgendwas ist hier anders oder irgendwas sieht immer gleich aus oder irgendwann kommt man darauf und irgendwann
ist es dann auch ein bisschen zu viel. Als die perfekte neue Methode kann man es, glaube ich, nicht sehen, also nicht für alles und nicht immer,
Genau. Also es ist wahrscheinlich besser, als vor einem Greenscreen zu drehen, wo man gar nicht weiß, in welcher Umgebung man sich aufhält, aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine zumindest weitgehend künstliche Umgebung, in der man sich da aufhält. Max sagt ja immer, dass er das an der Beleuchtung erkennt. Es wirkt dann alles etwas zu matt und so weiter. Vor allem wäre ihm das aufgefallen, sagt er immer auf Tatooine bei der Kenobi-Serie, weil das einfach, oder auch bei Boba Fett, dass man dann einfach gemerkt hat, okay, die tatooinische Sonne, die sticht halt in Tunesien ein bisschen mehr als auf der Volume, ne?
Mhm. Ja, aber da glaube ich, spielen glaube ich auch noch andere Dinge eine Rolle, ob man nun auf Film dreht oder digital dreht, was auch glaube ich so ein bisschen Mode ist, wie man das Color Grading einsetzt und vielleicht ist das heute ein bisschen anders als 1977 vielleicht so. Das wäre mein Tipp.
Auf jeden Fall würde ich sagen, Was mit Farbfiltern.
Genau, Tatooine 77 sah einfach ein bisschen anders aus, vielleicht auch. Ja. Aber hey, das ist geraten. Natürlich. Mir hat das auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, bei Tidarium mitzuspielen und eben halt auch die fertigen Szenen zu sehen. Und ich bin nach wie vor total begeistert davon, so eine Szene zu sehen und zu merken, wie viel Sounddesign einfach an Tiefe vermittelt. Wenn man ganz einfach nur, ich muss hier, glaube ich, mal ganz kurz hier mein ich kriege hier Nachrichten, ne? Ihr habt das gehört schon. Ich mache das mal aus.
Ich habe nichts gehört, aber gut.
So. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert davon, wie viel Tiefe es gewinnt, wenn man anfängt, alleine nur schon in einer Raumschiffszene so ein tiefes Rumble dazu zu machen, so ein dass halt man irgendwie merkt, okay, man ist in Space. Und wenn eine Tür aufgeht, dass es so und zugeht, das ist eben, das macht so eine Szene schon glaubwürdig. Jeder Computer muss ab und zu mal piepen und so. Das ist einfach, sind so gelernte Sounds, die einem das glauben lassen, okay, hinter dieser Wand aus Papier steckt wirklich ein Raumschiff, so. Und das geht ganz, 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 ganz schnell. Und das ist so, das macht mir einen Riesenspaß, das zu kreieren. Und ich habe bei Tidarium habe ich auch angefangen, dann selber Sounds herzustellen für die ein oder andere Kanone, habe ich dann halt selber Sounds produziert. Cool. So.
Ja.
Und das hat. Hast du dich denn auch dann gütlich am Star Wars Soundboard bedient damals?
Ja, natürlich, es ist ja klar. Also wenn das ein Star Wars Film ist, dann möchte man natürlich auch, dann muss es natürlich auch, das E11 muss klingen wie ein E11. Und selbst da gibt es ja jetzt heute, wenn man die neueren Serien guckt, sind ja auch große Veränderungen. Also wenn man jetzt die aktuellen Serien guckt, sind es zum Teil ein ganz, ganz anderes Sounddesign. Es ist eher von den Originalen, also hier, ne, wir kennen jetzt alle die Geschichte, ne, von diesem Wire Tower, von dem Funkturm, wo man dann einfach mit einem Metallstab gegenhaut, gegen einen Metalldraht, der macht dann dieses Piu. Und von diesem elektronisch anmutenden Piu ist man so ein bisschen weggekommen und hat wieder ein bisschen mehr Western-like, ein bisschen mehr Kugeln, fliegende Kugeln dazu gemischt. Das ist jetzt eher, dass man weggekommen ist von alleine nur diesem einzelnen Sound, sondern das ist jetzt ein Gemisch aus mehreren Sachen. Finde ich auch ganz gut.
Super interessant, ja.
Bisher ist das Sounddesign, also bei Tidarium, da der Film ja quasi kurz nach Return of the Jedi spielen wird oder ungefähr zeitgleich spielen wird.
Soll das nicht irgendwie mit dem Klau des Shuttles auch zu tun haben?
Ja, genau, kurz vor den Ereignissen auf Endor wird das dann wahrscheinlich sein, ne? Ja, stimmt, hast recht, weißt du besser als ich.
Irgendwo muss das nicht herkommen.
Ja, genau. Stimmt. Die beste Idee an allem, wie haben die Rebellen dieses Schiff gekriegt? Du hast natürlich total recht. Ja. Und also kurz vor den Ereignissen von Return of the Jedi. Und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, okay, wir wollen dann eben halt auch das Sounddesign von Return of the Jedi nehmen. Und daran habe ich mich orientiert. Ich habe ein paar Sounds selber erfunden, das waren für mich die spannendsten Momente eigentlich. Also.
Ja, du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass du dich da sehr reingefuchst hast, auch in die Arbeit. Und von dem, was ich jetzt weiß, du hast ja eben auch schon gesagt, während Corona war vieles anders und Online-Vorlesungen, es deutet ja schon darauf hin, dass du da auch nochmal was Neues angefangen hast. Du hast mir ja letztes Jahr erzählt, du hast während Corona Film, also Regie studiert, ne?
Ja.
War denn Tidarium da auch so mit ein Auslöser für, dass du dich für das besonders interessiert hast?
Ja, schon ein bisschen. Ein Teil davon. Ich habe auch bei der Band Fettes Brot das ein oder andere Musikvideo drehen dürfen. Ich bin mit MTV und Viva aufgewachsen. Ich war immer großer Fan von Musikvideos, die es ja leider in der Form so immer weniger gibt. Aber das war immer ein großes Hobby von mir. Ich fand das immer total faszinierend. Ich wollte immer schon mehr in diese Richtung gehen. Und ja, dann hat sich das dann einfach so ergeben, dass ich gedacht habe, ich könnte ja jetzt diese blöde Situation mit der Pandemie zu irgendetwas machen. Oder sagen wir es anders. Ich hätte sonst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das in meinem Leben Platz hat, ein Filmstudium zu beginnen. Mhm. Und insofern, bei all den echt sehr, sehr ätzenden und blöden Sachen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, war das irgendwie etwas, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, jetzt.
Dann, jetzt habe ich was gehört.
Ja, ich weiß, jetzt habe ich Mails gekriegt. Ich muss das Programm jetzt auch noch zumachen. Sorry, ey. So, ist auch zu.
Ja, wundervoll.
Also dann, und das war echt gut. Das hat wirklich, ich fand das sehr, sehr aufregend und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Und ich habe während des Studiums schon den einen oder anderen Kurzfilm gedreht. Ein, zwei davon kann man auf YouTube auch sehen. Wenn man Björn Beton sucht, findet man die. Ich habe auch noch den einen oder anderen jetzt bei so Kurzfilmfestivals gerade laufen, mal mehr, mal weniger. Ich drehe im Moment gerade ganz viel und werde auch in Zukunft jetzt nach dem Ende von Fettes Brot im Bereich Drehbuch, Regie, Regieassistenz weitermachen. Und ja, das macht mir im Moment gerade riesenhaft Spaß.
Ja, sehr cool. Wenn man da nochmal sozusagen einen zweites Standbein entwickelt, sozusagen. Ja.
Absolut, ja.
Wie war das denn mit dem Studium und kam da ja bestimmt auch viel mit Filmmusik und Vertonung und so? War das auch ein Teil davon? Hast du da im Studium auch mit zu tun gehabt? Oder war das tatsächlich eher so Regie?
Nee, also das Studium, was ich gemacht habe, ist ein Studium, bei den ganz vielen Studiengängen muss man sich am Anfang für einen Bereich spezialisieren und man studiert dann Regie oder man studiert dann Produktion oder Kamera. Bei mir war das so, dass ich ein Studium gemacht habe, was so ein bisschen breiter aufgestellt war. Man hat also von allem ein bisschen was gelernt. Also man ist kein Fachidiot, sondern man ist die eierlegende Wollmilchsau, weil man alles ein bisschen kann, aber nichts richtig. Und man muss sich dann halt selber so ein bisschen spezialisieren und überlegen, okay, wo ist mein Zuhause? Aber für mich hat das einen totalen Mehrwert gehabt. Ich werde bestimmt kein Kameramann mehr werden. Das interessiert mich auch einfach nicht so sehr. Aber all das, was ich über Kameraführung, Kameratechnik gelernt habe, sind total wertvolle Informationen, die mich auch zu einem besseren Filmemacher gemacht haben. Genau dasselbe gilt für Color Grading. Color Grading ist eine Wissenschaft für sich und irrsinnig schwer. Ich glaube, wer in dem Bereich arbeitet, wird so schnell nicht arbeitslos, weil das echt gefragt ist. Das ist echt eine Kunst.
Ja, ich meine, das kennt man ja schon alleine, wenn man mal ein Foto auf Instagram hochlädt oder so, dass man dann ja auch guckt, welche Filter, welche Einstellungen kann man alles wählen. Ne? Das ist ja, was will ich damit für einen Eindruck erwecken und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenbereich.
Klar. Jeder hat das am Telefon, hat doch jeder schon mal mit herumgespielt, was man aus so einem Foto noch irgendwie rausholen oder verändern kann nach Geschmack. Und dann ist es auch manchmal so, dass man denkt, ja, weiß ich nicht, alles irgendwie hässlich, ich lasse es mal so, wie es war. Und
nee, doch nicht hochladen. Ja.
Genau so, also und insofern, so war das jetzt bei meinem Studium auch, dass ich also von ganz vielen Dingen etwas gelernt habe und ja, auch ein bisschen was über Sound. Ich musste selber tatsächlich auch ja das Sound mixen lernen, Sound aufnehmen, am Set aufnehmen, also tatsächlich mit diesem Boompole, also mit dieser langen Stange und dass man halt versucht, möglichst das Mikrofon nicht ins Bild zu halten und da werden einem auch schnell die Arme ganz schwer und sowas, das ist schon sehr anstrengend und solche Sachen haben wir dann während des Studiums auch gemacht, das war schon sehr lehrreich und interessant, also wenn mir heute jemand sagt, irgendwie so er braucht mal eine Pause für die Arme oder sowas, dann habe ich dafür deutlich mehr Verständnis. Weil ich weiß, wie anstrengend das ist.
Wie schwierig das ist.
Ja.
Ja, sehr cool. Ja, eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Hat das denn auch bei euch in der Band eine Rolle gespielt? Deine Star Wars-Fanliebe sozusagen?
Nein, auch. In solchen Momenten wie in München, wo Nina war, wo dann irgendwie Leute, Stormtrooper und Offiziere auf die Bühne kamen und mich festgenommen haben. Aber eigentlich, muss man mal so sagen, sind meine beiden ehemaligen Bandkollegen mit Star Wars haben die überhaupt nichts zu tun. Also ich
gar nicht?
Nein. Also ich verrate bestimmt kein Geheimnis, aber es könnte eventuell sogar sein, dass einer von den beiden noch nie Star Wars gesehen hat.
Oh mein Gott. Ja.
Und wenn ich dann gefragt werde, soll ich mir das mal angucken oder nicht, dann weiß ich auch nicht so ganz genau, was ich sagen soll. Weil auf der einen Seite sage ich natürlich, auf jeden Fall, weil so klarer Fall. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich Star Wars Filme halt auch nicht unbedingt dazu eignen, als 50-Jähriger damit anzufangen. Ich glaube,
und jetzt weiß man ja auch gar nicht mehr, was man empfiehlt. Also wenn das heutzutage einer sagt, das ist mir letztens irgendwie auch passiert. Und dann, ja, womit fange ich denn jetzt an? Also gucke ich jetzt irgendwie das neue Zeug oder empfiehlst du die alten Sachen? Das ist ja jetzt gar nicht mehr so einfach, so wie früher zu sagen, ja, guck dir auf jeden Fall mal die Originaltrilogie an, dann gucken wir weiter. Also jetzt ist das Universum ja so viel größer und die Möglichkeiten durch die Serien vor allen Dingen auch, dass das ja wirklich gar nicht so leicht zu beantworten ist, finde ich. Weil was davon empfiehlt? empfiehlt man.
Ja, aber sag doch mal, also wenn jetzt, okay, stellt euch vor, mein Bruder kommt zu mir, sein Sohn ist 12 und er hat Bock, jetzt Star Wars zu gucken. Und er sagt zu mir, Björn, du hast doch in deinem Keller da hinten, hast du doch so einen geilen Beamer, lass uns doch mal gemeinsam Star Wars gucken.
So, was, ja, dann weiß man natürlich jetzt, sofort, ja, was mal, man da was sagt.
Sag mal. Und ich sag euch dann, wie es ausgegangen ist.
Aber okay,
also, spannend, ja.
Das ist sehr cool.
Da sagt man, also ich hätte gesagt, Episode 4 natürlich.
Ja, ich wurde jetzt kürzlich auf der Gamescom auch noch gefragt und da habe ich auch meine Antwort gegeben, die auf tatsächlich auf Erfahrung basiert, weil wie lange ist das jetzt schon her? Ist bestimmt auch schon 7, 8 Jahre her. Da waren ein paar Freunde von mir, die, wir haben auch zusammen Musik gemacht so ein bisschen und die haben dann irgendwann gesagt, ja, der eine sagt, ich habe noch nie Star Wars geguckt. Und da habe ich gesagt, ja, das müssen wir mal ändern, weil der Nachbarsjunge, der war da gerade so 12, 13, der war total im Star Wars Fieber und die andere, die dabei war, die sagte auch, ja, ich kenne zwar Star Wars, aber ich würde dort auch noch mal mitgucken. Habe ich nie bewusst geguckt. Ja, und dann haben wir halt unseren Samstag bei uns im Wohnzimmer einquartiert und dann haben wir die 6 Filme geguckt, in der Reihenfolge 4, 5, ja, also als Einführung natürlich, wie wir auch damit groß geworden sind, ja, dann haben wir nach dem großen Reveal, ich bin dein Vater, haben wir dann uns die Prequels angeguckt und dann ganz zum Schluss Episode 6.
Es gibt ja... Spannend, ja.
Interessante Variation.
Ja, es gibt ja noch eine Variante, die Episode 1, glaube ich, komplett weglässt und nur Episode 3 zeigt, glaube ich, statt diesem ganzen Vorgeplänkel. Aber das habe ich nie so ganz verstanden, weil es gehört ja alles irgendwie dazu. Der kleine Junge mit dem Bist du ein Engel und auch der komische ängstliche Teenager, der dann vor Liebe zu Padme nicht mehr weiß, wo er hin soll. Mhm. Ja, also das gehört ja auch alles zu seinem Werdegang dazu. Deshalb würde ich das nie weglassen. Also das wäre jetzt meine Antwort auf jeden Fall gewesen. Nina, wie würdest du vorgehen?
Ich würde mit Episode 4, also ich würde mit der Classic-Trilogie starten und ja, danach erst die Prequels anschauen.
Ich sag's, wie es ist. Für mich stellt sich da überhaupt gar keine Frage. Natürlich muss man mit 4 anfangen. Natürlich. Das führt gar keinen Weg dran vorbei.
Nee. Klar.
Aber die heutigen 12-Jährigen, sagen wir mal so, haben einfach ein anderes Filmverständnis für Filme von 1975 bis oder 77, je nachdem, wo man wohnt. Mhm. Und deswegen ist natürlich das echt lahm. Also langsam. Und ich finde das total hervorragend, also wie A New Hope anfängt und wie lange man irgendwie echt warten muss, bis überhaupt erstmal so etwas wie Dialoge passieren, sondern man wird da so in so eine Situation reingeworfen und dann landet man auf so einem Wüstenplanet und dann unterhalten sich da irgendwie nur so Droiden, die dann irgendwie piepen und sowas und es dauert echt lange, ehe das so richtig für heutige Verhältnisse losgeht. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass der 12-Jährige, also ne, der Sohn meines Bruders, dann auch meinte, also der hat am Anfang, hat er das wirklich, also so richtig gepackt hat es ihn dann tatsächlich erst bei Ich bin dein Vater. Also erst da war er dann so richtig, alles klar, okay, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. So.
Ja.
Also für mich, im Grunde genommen könnte man natürlich auch nur in New Hope gucken und das reicht ja eigentlich auch schon. Da ist ja auch schon alles gesagt, die gesamte Heldenreise, der Bösewicht wird irgendwie, am Schluss geht der Todesstern in die Luft. Also das ist schon das perfekte Märchen. Das ist der.
Ja, so war es ja auch angelegt. Genau. Ne? Also Hit or Miss, und es war halt ein Hit. Ja?
Genau.
Und das wollte ich gerade auch schon sagen. Ne? Das ist halt, wenn du wirklich in diese Welt von Star Wars einsteigen willst, dann musst du ja quasi damit anfangen. Es ist im Prinzip ja so der perfekte Einstieg in so eine Weltraum, in ein Weltraummärchen, ja. Du hast halt diesen Hinterwäldlerplaneten mit diesem Farmjungen, der nicht weiß, wo er hin soll.
Richtig.
Und dann das hast du am Anfang halt schon, bevor du überhaupt auf dieser Farm, das fängt ja an mit diesem, wo das Schiff von oben, also der Sternzerstörer von oben reingeflogen kommt. Das ist ja auch schon erstmal so ein Ausrufezeichen gesetzt und dann steht da dieser Darth Vader, dieser
ist perfekt.
Bedrohliche Typ.
Es ist einfach perfekt. Ja. Also filmisch und auch das, was ich so im Studium gelernt habe, habe ich das immer für mich, also umso mehr ich darüber gelernt habe, über wie man solche Heldenreise oder so einen Film irgendwie aufbaut, umso mehr habe ich gedacht, oh wow, Star Wars hat das einfach perfekt erzählt. Der naive Farmboy, der gar nicht weiß, dass er derjenige sein wird, der das Schicksal der Galaxis in den Händen hat und der naiv und gar nicht weiß, dass er der Auserwählte ist, der dann später das Richtige tun wird oder das ermöglichen wird oder dann der also das ist schon und auch wie die Bösewichte eingeführt werden, wie die dargestellt werden. Das ist schon wirklich einfach filmisch bis heute perfekt. Ich kann aber gut verstehen, dass das für Zwölfjährige einfach nicht mehr so gut funktioniert. Wenn mich andere Leute... Ja, sag mal.
Also ich glaube, das funktioniert immer noch, aber die Zwölfjährigen von heute, die haben halt ein Problem. Sie sind halt mit den Früchten von Star Wars sozialisiert worden, selbst wenn sie selber noch nie mit Star Wars wirklich was zu tun hatten. Ja, weil vieles, was in der Filmtechnik, was Regie, was Film, also was Geschichtenaufbau und so weiter angeht, das ist ja durch Star Wars erst populär geworden. Ja, ILM, an wie vielen Filmen die ja mitgearbeitet haben, das ist ja eine ewig lange Liste. Und Und dann kommt natürlich sowas wie diese Aufmerksamkeitsspanne, dass die halt immer kürzer wird und dass dann die Schnitte auch viel schneller werden.
Ja, aber das eine bedingt ja das andere. Also es gibt halt auch immer mehr Filme, die so sind, die halt irgendwie ein Beat nach dem anderen haben, wo halt ständig etwas passiert. Und da
John Wick zum Beispiel. Ne?
Da wirkt dann so ein Film eben halt sehr, sehr lahm gegen. So. Ja. Andere Leute, wenn mich ältere Leute fragen, also Leute in meinem Alter fragen, ich habe noch nie Star Wars geguckt oder ich habe jetzt ja die Originalfilme mal gesehen, aber da vielleicht mal im Fernsehen vor ein paar Jahren oder so. Mhm. Was soll ich mir denn jetzt angucken? Ist die Antwort auch immer ganz einfach. Andor. Guck Andor. Das ist Star Wars für Erwachsene, das ist Star Wars für Leute, die kein Märchen haben wollen, sondern Charaktere haben wollen. Und auch wieder, das knüpft natürlich auch wieder an die Geschwindigkeit an, auch hier super schlau von Disney zu sagen, wir hauen mal gleich drei Folgen raus und nicht nur eine, weil bei einer Folge hätte ich mich auch gefragt, so okay, und jetzt? Was passiert denn da eigentlich gerade? Gar nichts. So, wo soll ich denn da anknüpfen? Und deswegen war es so super schlau, einfach 3 Folgen rauszuhauen. Und ich war nach der 3. Folge, war ich so drauf. Und ganz viele Leute haben das ja auch verglichen. Und jetzt, ich rede mich schon wieder so in Rage, weil ich Fan von Andor geworden bin, dass man einfach den Charakteren die Zeit lassen muss. Viele Leute haben das ja zum Beispiel verglichen, was ich sehr, sehr schlau finde und genauso empfinde, mit Nordic Noir, also mit skandinavischen Kriminalfilmen, wo man sich eben halt auch Zeit lässt, die Menschen als Charakter dreidimensional irgendwie zu erzählen. Menschen, und für mich war das total aufregend und neu. Ich brauchte überhaupt gar keine super Jedis, und schon gar keine Cameo-Auftritte oder irgendwelche Charaktere von irgendeinem anderen Planeten oder die ich schon irgendwo 1000-mal gesehen habe, sondern ich fand's toll, dass die Leute Rum getrunken haben, also Nock getrunken haben und dass die Schulden hatten, dass die Sex hatten. Ich habe, glaube ich, sogar die Vermutung, in einer Szene ist jemand sogar auf Toilette gegangen. Das ist so unglaublich für mich, war das, dass sie arbeiten müssen, das hat für mich so eine Menschlichkeit auf einmal, das war für mich die Neuigkeit, dass ich gedacht habe, alles klar, das glaube ich sofort. Und deswegen glaube ich, wenn mich heute Freunde fragen, okay, ich habe jetzt schon lange nicht mehr Star Wars geguckt irgendwie und bei diesen ganzen Serien, soll ich mir jetzt ich fand Boba Fett früher toll, soll ich mir die Serie angucken? Nee, lass mal, guck dir lieber Andor an, das ist die einzige Serie, die ich auch so Leuten empfehlen würde, die keine Star Wars Fans sind, wo ich sage, hier, guck dir 3 Folgen an und dann entscheidest du, ob das für dich interessant, ob die Charaktere für dich interessant sind oder nicht. Und
weil das es ist nicht eben, diese Märchenelemente so drin hat, wie die Originalsachen, aber es ist genauso langsam erzählt. Also für Leute unseres Alters, die wir auch die langsame Erzählweise von Episode 4
uns darauf einstellen,
ja, ist es natürlich perfekt, dann etwas zu gucken, das moderner ist, aber eben von der Geschwindigkeit so ist wie die alte Trilogie, nur reicher in der Welt und in den Details, wie du sagst. Und in der Tat gab es ja die erste Raumschiff-Toilette von Star Wars, haben wir in Andor gesehen.
Also ich verstehe die Argumente alle, aber ich fand's, für meinen Geschmack war es mir trotzdem zu langsam. Ja, wir haben da auch bei unserer Besprechung oder bei unseren mehreren Besprechungen waren wir eigentlich immer der Meinung, dass man viele Szenen hätte auch abkürzen können, weil da einfach Leute aus dem Fenster gestarrt haben. Also
Und ich habe gedacht, Wahnsinn.
Ich habe nichts davon zu viel gefunden. Ich habe es die ganze Zeit wie ein Kunstwerk angeschaut und mir gedacht, es ist so schön, diese Welt war so schön, diese Details waren so schön, die Props waren so schön. Ich hätte mir stundenlang, hätten die nichts machen müssen, als diese Straßen filmen und die Häuser innen drin und wie die Leute angezogen sind.
Nicht nur das, ich habe auch jede Kamera, die länger auf einen Charakter blieb, ja, der einfach nur geguckt hat, habe ich gedacht, ich hatte immer eine Idee davon, was in deren Köpfen gerade vorgeht. Hm. Und es gibt so eine tolle Szene in Return of the Jedi auf diesem Steg auf Endor, ha, schon wieder Endor, aber diesmal mit E.
Aber das mit E, ja.
Wo die Sturmtruppen, Luke, hier hatte hier diese Waffe, hatte er bei sich, und dann unterhalten die sich und dann nennt er ihn zum ersten Mal Vater und er sagt dir, du hast dieses Schwert gebaut und bla bla und so. Und die Szene ist zu Ende und Darth Vader bleibt einen Moment lang länger stehen und guckt. Mhm. Ich spüre den Konflikt in dir. Es ist eine meiner Lieblingsmomente ist, dass der einfach einen Moment länger stehen bleibt und du denkst, mhm, so, alles klar, ich weiß genau, da ist was.
Der
da
zweifelt,
ist, was du,
ja.
Genau, mhm, du denkst gerade darüber nach. Ja. Du bist hin und her gerissen zwischen deinem Sohn und dem Imperator. Du weißt gerade nicht genau, was ist das Richtige. So. Mhm. Ist etwas Gutes in dir. Und das finde ich, solche Momente gibt es irgendwie in Endor eben halt auch. Ey, ist dieser Cyril-Charakter mit seiner, mhm, Mutter zum Beispiel.
Es Wahnsinn. Ist so, die Mutter, Wahnsinn.
Ja. Es ist so unglaublich gut gespielt und ja, dieser Typ. Also das ist einfach auch wie der besetzt ist. Also ich, mhm, naja, ihr merkt schon, ich rede mich in Rage. Ja, es ist einfach.
Ich kann es gut verstehen.
Für mich ist es das. Ja, für mich ist es all das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe es mir gerade neulich nochmal wieder angeguckt und ich habe es wirklich wahnsinnig genossen.
Also wir haben ja nie gesagt, dass es schlecht ist, ja. Und die Kritik, die wir daran üben, kommt ja auch aus einem, wir wollen es ja mögen, ja. Und
voll.
Aber da ist ja eben natürlich auch.
Ich kann zum Beispiel den, ja, Kritikpunkt verstehen, dass da hier ist alles Märchenhafte ist halt weg.
Und das ist ja noch nicht mal das Problem. Ich meine, die Leute haben ja Breaking Bad auch geliebt dafür, dass es halt so wirklich so gritty und, ja, so weiter, ja, ist. Und damit wurde ja Andor auch sehr oft verglichen, ja, dass Breaking Bad mäßig ist. Obwohl ich das noch gar nicht so finde tatsächlich.
Nee, richtig,
aber wie gesagt, die Kritikpunkte sind halt, ne, langsam, okay, kann man halt mögen oder kann man nicht mögen. Kann man, wer auf diese Skandinavien-Noir-Filme steht, Krimis und so weiter, der findet das bestimmt richtig cool, ja. Aber klar, wer lieber halt schnell geschnittene Action-Kracher guckt, der, oh ja, würde den Andor vielleicht nicht auf seine Kosten.
Ja, ja, die Raumschlachten haben mir auch ein bisschen gefehlt. Also es gab auch Sachen, die ich natürlich mir gewünscht hätte, die es nicht gab. Mhm. So, also es sind, ne, aber. Und ich verstehe das auch, dass man sagt, ja, hier, das ist ja gar nicht das märchenhafte Star Wars. Wo sind denn jetzt hier die Märchencharaktere? Und ja, die gibt's da so eben nicht. In der ersten Folge erschießt er den Typen, der einfach nur Zeuge ist. Und das passt so gut zu Rogue One, wo er den Rebellen sagt, alles wird gut und ihn dann erschießt und es ist wirklich erzählerisch vom Storytelling her eine Meisterleistung, dass du das sofort glaubst und den Typen nicht mal schrecklich findest, sondern denkst, okay, fuck, das musste wohl so sein, ja, das ging nicht anders. Und ja, das, also, naja.
Naja.
Ich halte
du jetzt hast immer eine Wahl, oder wie war das? Ja.
Ja, ich rede mich in Rage, wenn ich jetzt weiter darüber, ja, reden muss. Weil ich so ein, also
aber
wirklich,
gucken wir mal, du hast ja eben schon gesagt, ja, du brauchst gar nicht die Cameos und so weiter, da die Charaktere, die immer wieder auftreten. Ich meine, ein, zwei gab es ja dann auch in Andor, die dann halt vom Imperiums Seite aufgetreten sind, Wulf Jularen zum Beispiel. Aber wenn immer die gleichen Leute auftreten, und daran krankt ja auch so ein bisschen das erweiterte Kanon-Universum gerade, dass die meisten Stories eben sich nur um Luke, Leia, Vader und, mhm, die ein, zwei Charaktere drehen, die wie Dr. Aphra oder so, die dann noch dazugekommen sind, aber alles in dieser
Bubble.
Sehr engen, in dieser engen Phase zwischen Episode 4 bis 6, ja, und dann, dass man kaum sich mal traut, darüber hinauszugehen tatsächlich, wo dann eben die Hohe Republik natürlich mit in diesem Setting 200 bis 300 Jahre vor den Filmen nochmal einen deutlichen Abstand gemacht hat, aber das Ja, da muss man aber sich natürlich auch erstmal drauf einlassen wollen. Ja, auf der anderen Seite natürlich, dass es jetzt so viele Angebote gibt von Star Wars. Also ich meine jetzt mal das erweiterte Universum mit Romanen und Comics und so weiter mal, also das alte erweiterte Universum mal beiseite geschoben. Aber selbst jetzt mit diesen ganzen aktuellen Serien, Animationsserien, Realverfilmungen und so weiter und so fort, mit den Filmen, die ja angekündigt und veröffentlicht oder auch nicht wurden, da kann man ja eigentlich da diese Galaxis öffnen, um eben auch an anderen Stellen, an anderen Punkten noch verschiedene Geschichten zu erzählen, auch mal mit neuen Charakteren, aber wo halt immer wieder auch Elemente auftauchen, die das Ganze eben in diesen größeren Kontext stellen. Zum Beispiel Jedi Fallen Order, das Spiel. Oder Squadrons war ja auch da.
Ja, also ich finde aber, dass sie es im Moment schon so, wie sie es machen, ganz toll gemacht haben, indem sie alles, was sie in den letzten Jahren produziert haben, so vielfältig gemacht haben. Also es ist nicht alles der gleiche Stil. Es ist nicht alles das alte Star Wars. Es ist auch nicht alles die Prequels. Es ist nicht alles Clone Wars. Die haben in den letzten Jahren mit den Serien so dieses Herz von Star Wars in ganz vielen Facetten neu belebt, sodass auch Leute, die damit gar nichts zu tun haben, und da ist halt Endor auch wieder ein super Beispiel für, die können sich das einfach angucken, selbst wenn die gar keine Star Wars Fans sind. Und du kannst jetzt viel mehr unterschiedliche Audiences abholen, indem du so facettenreiche Star Wars Serien machst. Also du hast, wir haben Rebels gehabt und ja, wir haben Endor und wir haben jetzt Ahsoka ganz neu und das spricht unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Geschmäcker an.
Absolut.
Und das bedeutet ja auch, dass, aber dadurch eben, dass es nicht alles das Gleiche ist, wird Star Wars vermutlich länger leben, weil es sich konstant entwickelt und konstant in unterschiedlichen Arten präsentiert wird. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
Aber das bedeutet eben halt auch, dass es halt Serien oder Zweige, Geschichten geben wird, wo man dann sagen wird, okay, hier bin ich jetzt raus. Das ist anscheinend nicht für mich. Und das ist total gut. Also ich fand zum Beispiel diese Tales of the Jedi, glaube ich, diese animierten Serien, fand ich zum Teil total toll und zum Teil totalen Schrott. Und das ist auch ganz okay so, weil wenn man über, was weiß ich, 40, 50, 50 Jahre lang eine Welt, ein Universum aufbaut und da ist so viel, da steckt so viel drin, dann kann nicht alles immer für jeden sein. Und ich habe bestimmte Dinge habe ich auch angefangen und aufgehört und gemerkt, alles klar, das ist nichts für mich, da schlägt mein Herz nicht, das ist okay. Und das erwarte ich auch nicht von einer Band oder das erwarte ich auch nicht von einem Universum, dass die immer alles so machen, wie ich es gerne hätte. Ich kann mir das aussuchen und genau so habe ich das auch verstanden, als Disney Star Wars übernommen hat, habe ich gedacht, alles klar, wir können uns darauf gefasst machen, dass es sehr viel geben wird, aber man muss sich halt dann irgendwie das aussuchen, was für einen gemacht ist, was wo das Fanherz am meisten schlägt. Und das ist okay. Und wenn dann
wenn dann
mal irgendwie was passiert, was man nicht gut findet, dann kann man sich zwar darüber ärgern, aber dann ist es eben halt so. Das ist dann auch nicht schlimm, solange es immer wieder Sachen gibt, die einen daran erinnern, warum man das irgendwie cool findet. So, so geht's mir.
Und ich finde es eigentlich gut, dass sie diesen Weg gegangen sind. Also viele verschiedene Ansätze, also dass sie verschiedene Leute haben ihr Ding machen lassen. Also dass sie ja auch den Raum gegeben haben, dass Filoni machen kann, so wie er Dinge gestalten möchte. Und also ich finde gut, dass sie dadurch das ein bisschen geöffnet haben, dass so unterschiedliche Dinge dann auch entstehen konnten. Also ich glaube, dass das generell dem Star Wars Franchise am Ende zuträglich sein wird, dass die Variation so groß ist. Auch wenn nicht alles für jeden ist, und das muss es auch nicht. Du kannst es eh nie jedem recht machen und das wäre alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Also
Also ich kenne einige Leute, die jetzt zu Filoni eine dezidiert andere Meinung hätten. Ja, also von daher, stimme durchaus zu, dass der Mann sicherlich mehr, also bei weitem mehr nützt, als er schadet, sagen wir mal so, also etwas flapsig, ja, aber nein, ich habe so ein bisschen in letzter Zeit den Eindruck gehabt, dass Dave vielleicht mehr so auf die Broadstrokes gehen sollte, also auf das, was George Lucas ja sehr viel gemacht hat, also er ist für das Konzept verantwortlich gewesen und hat dann eben nicht wie bei den Prequels alles Micromanaging-mäßig gemacht, sondern er hat eben andere Leute Regie führen lassen und hat dann die Story halt vorangetrieben und diese Beats will ich setzen und darin ist Filoni gut. Das kann er richtig gut. Und aber wenn er auch zu weit reingeht, dann ist es auch immer so ein bisschen so, ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel?
Ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr unterschiedliche Dinge gibt. Mir und
definitiv,
viel,
ja.
Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, müssen nicht alles machen. Also ich finde, es war für Favreau und Filoni zu viel Mandalorian und wenn ich mich recht entsinne, eben halt auch Book of Boba Fett und auch noch Obi-Wan. Das ist zu viel.
Und Rebels war ja auch noch zu der Zeit.
Und das ist zu viel auf einmal und ich habe ein bisschen den Eindruck, darunter leidet dann auch ein bisschen die Qualität, weil man ein bisschen ich jedenfalls den Eindruck habe, hier wird mit heißer Nadel gestrickt, hier wird ganz schnell irgendwie etwas fertig gemacht. Und das ist gar nicht immer unbedingt das Beste. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es halt noch mehr, weil dieses Universum ist so groß, ich würde mir einfach wünschen, dass man noch weiter weggeht von dem, was wir schon kennen. Und ich will jetzt nicht wieder rumnerven mit Andor, aber ihr wisst schon. Plus, dass ich das immer dann in den Momenten spannend gefunden habe, wenn dieses, also oder sagen wir es andersrum, ich habe es immer, das Universum immer viel kleiner empfunden, wenn immer wieder dieselben Charaktere auftauchen. Ich möchte nicht irgendwelche Querverweise zu irgendetwas anderem, sondern ich möchte neue Helden und neue Bösewichte und Bösewichtinnen und Heldinnen natürlich auch. Und das finde ich eine vertane Chance, wenn man da immer so ein bisschen bei denselben Charakteren irgendwie bleibt. Natürlich bin ich interessiert daran, wie ist es Obi-Wan ergangen, aber genauso interessiert wäre ich daran, wie es irgendjemandem anderen ergangen wäre, wenn die Geschichte dann interessant ist. Ja. Also ich brauche gar nicht die Charaktere, die ich schon kenne, sondern ich brauche einfach gute Storys.
Ja, das ist ja so ein bisschen, ne, dass man dieses Nostalgia-Bait eben ausrollt und dann eben Fan-Favorites zurückholt, wie eben Obi-Wan Kenobi. Und es ist natürlich für einen Fan der Prequels total cool, wenn 20 oder 25 Jahre später Ewan McGregor nochmal in seiner Titelrolle zu sehen ist. Ja, genauso wie jetzt auch mit Hayden aktuell.
Ja, voll.
Aber lass uns doch mal kurz noch einen kleinen Schlenker machen. Wir haben ja eben schon ein paar Mal angesprochen, The Mandalorian. Nina, deine Meinung kenne ich jetzt nicht mehr so ganz im Detail, aber von Björn würde mich jetzt mal interessieren.
Ich habe doch schon so viel geredet jetzt hier.
Ja, ja, aber ja, nein, du könnt da gerne einfach mal jetzt so zu, wir haben ja jetzt ganz viel über Andor gesprochen und was euch daran so abholt. Und da, wir haben ja die Animationsserien schon, da möchte ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber gerade die Realverfilmungen sozusagen, da würde ich schon noch ein, zwei Sätze gerne zu verlieren. Jetzt gerade so auch eben im Vergleich mit Andor, The Mandalorian.
Ich habe bei Season 1 wirklich, also mein Fanherz, ich hatte Tränen in den Augen, also die Folge mit den Jawas und dem Sandcrawler, da bin ich durchgedreht, also ich bin aus meinem Keller nach oben ins Wohnzimmer gerannt, es war so geil, egal, ich mache mir eine Flasche Wein auf und guck die Folge nochmal, so. Also da bin ich wirklich, das hat mir wirklich irrsinnig viel Spaß gemacht und ich finde, man ist eine sehr, 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 sehr interessante und spannende Mischung zwischen dem Märchenhaften und dem Abenteuerfilm, dem James Bond, Indiana Jones mäßigen Western, genau, die ganze Western-Geschichte und aber auch dann dieses Verhältnis zwischen, dass das auch für Kinder und mit Grogu, es war wirklich echt einfach wahnsinnig gut ausgedacht und es hat auch etwas angesprochen, was ich immer gut fand, ist dieses Enterprise-mäßige jede Woche ein anderes Abenteuer hat mir auch total gefallen. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass es am Schluss noch mehr auf ein großes Ereignis zusammenläuft und also das ist in meiner Serie wäre das immer so gewesen, dass da 8 Teile und am Ende in der 8. Folge kommen halt alle Leute zusammen und jeder kann halt seinen Beitrag dazu oder jede kann seinen Beitrag dazu leisten, dass es am Schluss alles gut wird. Und
aber das hatten wir doch jetzt in der 3. Staffel so, da flogen doch die Mando Avengers wieder, ja?
Aber da hatten sie mich leider schon verloren. Denn,
oh je.
Ja, denn sie sind so ein bisschen von diesem Konzept sind sie halt so ein bisschen einfach, na klar, das kannst du auch nicht ewiglich machen, dass du also jede Woche neue Leute kennenlernst und irgendwie, man weiß gar nicht. In der 2. Staffel war das dann halt schwierig, da ging das dann schon los, dass es so ein bisschen durcheinander war, um wen geht's hier eigentlich, was ist mit Grogu? Dann am Schluss, natürlich, als Luke dann auftauchte, das war so eine riesen Überraschung, wie soll es bloß weitergehen in der 3. Staffel? Und das war dann wirklich komisch, dass das quasi diese ganze 2 Staffeln aufgebaute Spannung in einer Folge nicht Obi-Wan, sondern Boba Fett gelöst wurde. Also zwei Staffeln lang haben wir uns mit einer großen Frage auseinandergesetzt, die dann in der besten Folge einer nicht so guten Serie gelöst wurde. Das ist nicht so gutes Storytelling einfach. Ja. Und dass das die beste Folge der Staffel war, ist auch schwierig. Tragisch.
Ich sehe das ganz genauso. Same, same.
Und ich will überhaupt gar kein Hater sein. Ich gucke das alle, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, ich gucke das jede Woche wieder gerne. Ich freue mich jede Woche drauf und es ist alles fein. Ich bin da gar nicht persönlich beleidigt oder so, sondern es ist einfach so, wie es ist.
Ja.
Und
es tut einem dann so ein bisschen leid, dass es nicht besser war, ne?
Genau. Ich denke dann natürlich auch ganz größenwahnsinnig, denke ich natürlich, hätten sie doch bloß auf mich gehört. Ich hätte.
Da bist du definitiv nicht alleine, ja.
Und das hätte ich ihnen besser erklärt.
Genau. Und das Problem war in der dritten Staffel dann eben auch. Und das war relativ deutlich. Man wusste am Schluss gar nicht mehr, okay, wessen Geschichte ist das hier eigentlich?
Ja, also die dritte Staffel, die hat mich verrückt gemacht.
Ist das hier The Mandalorians? Sind das halt so mehrere? Oder ist das die Geschichte von Din Djarin? Oder ist es die Geschichte von Grogu? Wer ist, oder so
Bo-Katan? Man weiß es nicht. Ja.
Worum geht's hier eigentlich? Und dann werden halt so wichtige Dinge, die da oder wichtig sein könnten, wie diese Taufe in dem Wasser da auf dem Planeten, wo zufälligerweise nie irgendjemand vorher war. Also da fallen dann halt auch dann so Logiklöcher irgendwie dann ins Gewicht irgendwann, wenn man dann darüber anfängt nachzudenken. Sondern im besten Falle sind natürlich Logiklöcher einfach so, die werden einfach so hingenommen. Aber wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, dann stimmt was mit der Story nicht. Und da war das dann eben halt auch so, dass so ganz wichtige Story-Themen wie, ist er jetzt Mandalorian oder nicht? Und ist er jetzt sondern das wurde dann so nebenbei erledigt. Und in der dritten Staffel sind sie halt so ein bisschen, wie ich finde, so von der Eindeutigkeit der Erzählung abgewichen. Und das hat das Ganze so ein bisschen beliebig am Schluss gemacht, sodass ich da nicht mehr so mitgefühlt habe.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt beliebig nennen würde.
Und noch was.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Ich bin natürlich ein großer Imperium-Fan. Das heißt, alles, was irgendwie mit dem Imperium zu tun hat, finde ich erstmal wahnsinnig interessant und spannend. So. Und ich möchte mehr Imperium, mehr Bösewichte. Und ich glaube, damit irgendwie etwas wirklich böse ist, müssen die Leute auch etwas Böses tun. Und dann, ich finde, wie heißt der?
Moff Gideon.
Moff Gideon. Wie heißt der Schauspieler?
Giancarlo Esposito.
Fand ich als Bösewicht super toll. Aber das scheint irgendwie in Mode gekommen zu sein, Bösewichte zu erzählen und die dann irgendwie so ganz dumm zu verheizen. Ich verstehe es nicht. Wenn der, also in der zweiten Staffel mit dem
Dunkelschwert.
Mit dem Endkampf auf dem TIE Fighter und sowas, das war das Ende der zweiten Staffel.
Ja.
Super. Ich habe gedacht, alles klar, ich freue mich so wahnsinnig darauf zu sehen, was jetzt gerade das Imperium und was Moff Gideon jetzt gerade vorhat. Die Bösewichte, die sammeln sich jetzt wieder und schlagen wieder zurück. Ich freue mich schon darauf, auf das fertig gemachte Imperium zu sehen, die sich jetzt wieder zusammenrotten und gucken müssen, wie sie die nächsten Schritte planen. Und ich will wissen, wer Dr. Pershing ist und so. Und ich fand's richtig aufregend.
Das hätte man noch mehr auf diese Rückkehr von Thrawn eben münzen
aber da
können,
dass sich
da eben schon was nichts. Zusammenbraut. Ja, genau.
Und die waren dann irgendwie gar nicht mehr doch nicht so böse. Und auf einmal war es halt dann The Mandalorians, also dann war das Gewicht halt irgendwie auf der Geschichte von Mandalore, was ich jetzt auch grundsätzlich nicht uninteressant finde, aber nicht gedacht hätte, dass das jetzt das Ding ist. So.
Dass das so das Thema wird von der dritten Staffel. Also
ich merke schon, hoffentlich komme ich hier nicht rüber wie so ein totaler Hater irgendwie so.
Nein, absolut gar nicht.
Ich finde das gar nicht so schlimm alles.
Nein, ich glaube, das ist einfach so ein gewisses Kommunikationsproblem gewesen. Also anscheinend war es schon immer die Intention gewesen, in der dritten Staffel den Fokus ein bisschen breiter zu setzen, eben nicht nur auf Din Djarin und Grogu, sondern eben auch auf Bo-Katan und Ex-Wolves, beziehungsweise diese Mando-Sekte da, die den Helm nicht abnehmen. Und dass man da eben so ein bisschen das Ganze breiter aufstellen will, weil man vielleicht in gewisser Weise ja auch zu diesem etwas episodischeren Erzählstil für mögliche weitere Staffeln zurückkommen möchte, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, das kann ich auch total verstehen, aber auch in der Art und Weise, finde ich, wie sie Staffel 3 gemacht haben, wie sich die Folgen abwechseln, die gefühlt nicht zueinander passen. Also von einer Folge zur nächsten hast du dir ganz oft gedacht, was gucke ich hier jetzt gerade an? Warum befinden wir uns plötzlich
auf Coruscant?
Und machen diese Sache mit diesen imperialen Aussteigern durch. Es ist ja nicht uninteressant, aber es war so holprig. Diese ganze dritte Staffel hat sich so holprig angefühlt. Und dann sehen wir Jack Black und Lizzo in dieser Alice im Wunderland-Welt. Und du fragst dich wieder eine Folge lang, wow, wofür das jetzt?
Aber die Folge war geil.
Nein, war sie nicht. Die war grauenhaft.
Doch, die war furchtbar. Ich fand die als Folge fand ich die super, aber die passte halt nicht in die Staffel rein.
Nein, die war.
Die Folge ist ein Kinofilm, die ist auch da steckt so viel tolle Sachen drin irgendwie, ne? Also was über Droiden gesagt wird, ist alles so toll, aber das wird alles so abgefrühstückt. Das ist alles so
im Vorbeilaufen. Ich sag ja, das war eine tolle Folge.
Ja.
War eine tolle Folge, nur die passte halt nicht in die Staffel.
Die gehörte nicht in diese Staffel, da hätte man was anderes draus machen müssen, aber die gehörte nicht in diese Staffel. Und so habe ich das ganz viel gefühlt in der dritten Staffel.
Aber alleine diese Buddy-Cop-Vibes, die da zwischen Bo-Katan und den Jaren aufkamen und diese fast schon Demolition-Man-artige Setting war schon echt interessant. Nur das wäre halt in so einer Star Trek Setup-Serie vielleicht besser aufgehoben gewesen, als jetzt in so einer mehr oder weniger Staffelhandlung, wie es ja da war, mit der Rückeroberung von Mandalore. Ne? Also,
Also der Weg, die Veränderung von Staffel 1 zu Staffel 3 von Mandalorian ist halt so krass. Und natürlich konnten sie nicht noch mehr Staffeln wie Staffel 1 machen. Staffel 1 war perfekt, war der perfekte Einstieg in Star Wars Serien. Da war alles dabei, wie Björn schon gesagt hat. Es war für Kinder, es war für Erwachsene. Es hatte alles, das war wirklich eine ganz, ganz tolle erste Staffel. Aber genau in dieser episodenartigen, eine Episode nach der anderen Erzählweise, hättest du nicht noch zwei oder eine dritte Staffel machen können. Natürlich mussten die sich weiterentwickeln, mussten was anderes machen. Aber bei Staffel 3 haben sie mich auch verloren. Also da war ich wirklich so, also die letzte Folge hat es ja, das Ende der letzten Folge der dritten Staffel hat es ein bisschen gerettet. Da war wenigstens wieder der Grogu und Mando Herzmoment, dass sie zusammen vor ihrer kleinen Hütte sitzen, wo ich gedacht habe, ach Mensch, okay, da, ihr habt ganz kurz den Spirit von der ersten Staffel wiedergefunden.
Ja.
Aber insgesamt fand ich Staffel 3 wirklich ein Auf und Ab und hin und her wie so eine Achterbahnfahrt, habe die ganze Zeit gedacht.
Ja, es hätte mehr Fokus benötigt.
Das der rote Faden war irgendwie verloren gegangen, so zwischenzeitlich in der dritten Staffel.
Das ging mir auch so.
Genau, das zahlt ja wieder eigentlich auch nur drauf ein, was ich eben schon meinte, dass im Prinzip einer sagen muss, okay, da geht der Weg hin und ihr schreibt jetzt die Staffel, ja, ich will die und die Storybeats in der Staffel haben, ja, und ihr schreibt mir jetzt auf diese Kulmination, die ja in diesem ominösen Filoni-Film dann irgendwann kommen soll, ja, wo dann eben die Serienhandlungen von Mandalorian und Ahsoka und so weiter zusammengeführt werden, ja, der ja da angekündigt wurde.
Ja, ich glaube, dass er da schon der Richtige ist, der sehr gut das große Ganze im Blick hat und auch das große Ganze, so was George Lucas mal im Blick hatte. Also ich glaube schon, dass er da der Richtige ist, der so den Kern von Star Wars im großen Ganzen gut im Blick hat. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube aber, dass zu viel auf einmal ist. Also dass das zu inklusive Obi-Wan und Book of Boba Fett, es ist zu viel auf einmal. Ja. Und man darf sich gerne mehr Zeit lassen, also nicht nur an der Geschwindigkeit, wie oft Serien kommen, sondern auch, was in einer Staffel denn alles passieren muss.
Ja.
Und mir hätte weniger ist mehr. Also mir hätte da wirklich weniger Erzählstränge komplett ausgereicht. Und also so, ich man ist da tatsächlich sehr schnell durch die Handlung durchgehechelt. So.
Ja. Ja. Okay, dann gehen wir mal noch zum aktuellsten Eintrag. Den Kenobi lassen wir jetzt mal links liegen.
Ich hab's gefühlt.
Gehen zu Ahsoka.
Ja, jetzt bin ich ja dann gespannt.
Nina, sag du mal, weil da weiß ich natürlich jetzt von dir überhaupt nicht. Bist du Rebels-Schauerin gewesen?
Ja, tatsächlich habe ich Rebels gesehen.
Dann frage ich dich jetzt ein bisschen mal aus, denn ich habe Rebels nicht gesehen.
Ja.
Ich übrigens auch nicht.
Okay. Wie kommst du zurecht? Wie läuft's so?
Gut. Also schön. Ich hab's Rebels nicht mehr so richtig im Kopf. Das ist ja schon so ein bisschen her. Und ich finde auch, die Animationsserien bleiben bei mir nicht so hängen. Ich bin nicht so der Animationsserien-Fan. Geht mir auch so mit Clone Wars, habe ich gesehen, habe ich aber mehr diffus nur noch in Erinnerung. Irgendwie holt mich Animation immer nicht so richtig ab. Deswegen war ich nicht so ein Hardcore-Rebels-Fan. Aber ich finde ganz, ganz schön, wie sie die Charaktere in Live-Action reingeholt haben und die Welt. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. und auch diese reifere Version. Also es ist ja natürlich auch ein zeitlicher Unterschied zu der Animationsserie. Und
ungefähr 9 bis 10 Jahre, ja.
Ja, und dadurch ist die Serie natürlich auch reifer als Rebels. Und das macht sich wirklich ganz gut mit den älteren Charakteren, diesem etwas reiferen Ton. Und ich find, sie haben es schön gemacht. Ich bin da zufrieden, muss ich sagen. Diese Atmosphäre von Rebels und die Charaktere haben sie wirklich schön transportiert in Live-Action.
Mhm. Mir gefällt es auch ganz gut, aber...
Ja, oh, da kommt das Aber.
Naja, es ist ein schwieriger Start, wenn man von vornherein schon mitgeliefert bekommt, ja, man muss eigentlich all you need to know before you watch. Also man muss schon ganz viel vorher wissen. Und ich würde jetzt mal die steile These in den Raum stellen und sagen, also eigentlich sollte eine Serie so anfangen, dass man nicht schon vorher irgendwie alles wissen muss. Und ich weiß auch ganz viele Sachen nicht. Ich bin einfach mal so gestartet und habe gedacht, alles klar, ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann konnte ich natürlich.
Fandest du das hinderlich? Also hast du es dann schwierig wahrgenommen? Weil ich kann es jetzt natürlich aus diesem Blickwinkel gar nicht sagen.
Ich fand die Balance manchmal relativ, oder ich fand das die Auflösung, wie man dann versucht hat, uns diese Charaktere näher zu bringen und quasi zu erzählen, sie vermisst Ezra und Ezra ist nicht da und auch Sabine und Ahsoka sind irgendwie nicht unbedingt Best Buddies und so. Also
das konnte man aber auch aus der Serie nicht wissen. Also das ist dazwischen passiert.
Okay, aber das, also wie die Charaktere dann eingeführt wurden und wie quasi uns Zuschauern erzählt wurde, was man alles an Vorgeschichte eigentlich wissen muss. Das war manchmal ein bisschen holprig, habe ich so ein bisschen gedacht.
Ja, das verstehe ich.
Ich finde die Diskussion völlig Latte, ob man, also völlig egal, ob man nur daran stirbt, wenn man von einem Laserschwert auf der rechten oder auf der linken Seite durchbohrt wird. Das finde
ich auch.
Dass die Diskussion, ob man daran stirbt oder nicht, finde ich völlig egal. Das ist mir auch egal. Ich finde, wichtig ist eigentlich nur, ob es für die Story wichtig ist oder nicht. Und da, finde ich, haben sie den Fehler gemacht, dass sie es überhaupt gezeigt, also überhaupt gemacht haben.
Ja.
Weil
es wäre überhaupt nicht nötig.
Ich habe es am Ende der ersten Folge überhaupt nicht geglaubt. Natürlich war klar, Sabine wird nicht jetzt sterben.
Ja, genau.
Also, wozu überhaupt?
Ja. Genau, richtig.
Mir ist völlig egal, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, eine Bombe scharf zu schalten und zu entschärfen in einem Krankenhaus. Die Logik dahinter ist mir völlig egal. Solange die Story stimmt irgendwie, nehme ich alles mit. So finde ich das auch alles okay. Aber manchmal kam ich mir so ein bisschen so von der Erzählweise so ein bisschen verarscht vor, weil ich eben halt schon vorher wusste, ihr wollt hier Spannung erzeugen. Aber es passiert ja gar nichts. Ich weiß schon, dass nichts passiert.
Da hast du natürlich völlig recht. Das ist auch mit so mein größter Kritikpunkt an der ersten Folge, dass sie eben dieses, also das, ich hätte das Duell nicht gebraucht im Kompletten, aber dann war dieses Durchbohren mit dem Lichtschwert eben noch so das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt hatte, nee Leute, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Shinhati ist ja offensichtlich der machtfähig, also hätte sie ja irgendwie gegen eine Wand schleudern können, wie sie es ja in der vierten Folge dann gegen den Baum gemacht hat, aber dass sie dann auch noch durchbohren musste, war halt so irgendwie so, warum? Hatte irgendwie keinen wirklichen Sinn dahinter, ja. Und wie du ja schon gerade sagtest, Spannung erzeugt hat es auch nicht, weil, wie ich schon, wem hatte ich das denn gesagt? Mit wem hatte ich denn darüber gesprochen? War das mit Kaya oder war das? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir darüber gesprochen, wenn man halt genau aufgepasst hat, dann hat man halt gesehen, zu dem Zeitpunkt hatte sie ja noch lange Haare und im Trailer trat sie ja schon mit kurzen Haaren
auf. Genau. Das wussten sogar meine Kinder schon. Meine Kinder so, wir haben den Trailer gesehen und da hat sie kurze Haare, die stirbt auf keinen Fall.
Siehste?
Ja, das haben die auch schon direkt durchschaut. Und das mit dem Spannungsaufbau, der so ein bisschen plump war, das muss ich sagen, das stimmt jetzt, wo ihr das sagt. Also es war mir gar nicht so bewusst, aber der Spannungsaufbau war an manchen Stellen wirklich so ein bisschen, dass es einen eben nicht abgeholt hat, weil man es nicht geglaubt hat, ja.
Aber ich finde insgesamt so das Design der gesamten Serie finde ich total toll. Es sind wahnsinnig tolle Bilder dabei. Ich finde, es ist eine gute Mischung irgendwie aus Volume, Realset oder Greenscreen. Und also ich glaube, hier hat man ganz gut die richtigen Schlüsse daraus gezogen, irgendwie, was man bei den letzten Serien vielleicht noch nicht so genau wusste. Also ich finde, das ist von der Art und Weise, wie es gefilmt ist, alles sehr, sehr gut. Es macht Spaß zu gucken. Es sind tolle Bilder. Ich glaube auch, das, was ich so mitgekriegt habe, das, was ich so kenne, finde ich den Übergang zwischen Animation und Realfilm total gelungen. Es gefällt mir sehr gut. Ich finde auch die Idee natürlich begrüßenswert, ein alternatives Universum zu erzählen, gefällt mir irgendwie auch. Hätte ich aber gar nicht gebraucht. Ich möchte gerne einfach das Gefühl haben, unser Universum ist groß genug, um noch mehr Geschichten zu erzählen. Aber da nun Ezra und Thrawn halt weg sind in einem anderen Universum, okay, ich verstehe.
Eine andere Galaxie.
Das finde ich aber auch als Ziel oder als Staffelende schon mal sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das kritisch. Wie viele Folgen soll es geben? Nur 8?
Heute war die 6. Also es waren 8, 2. Ja.
Genau. Ich finde 8 Folgen deutlich zu wenig. Ich hätte mir 12 zum Beispiel gewünscht.
Definitiv.
Auch hier hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt sind sie schon in Folge 6 oder 7, sind sie schon in dem anderen Universum. Jetzt ist so, dass auch das hätte ich, also ich hätte das total in Ordnung gefunden, wären sie erst am Staffelende in dem anderen Universum angekommen. Das wäre natürlich schade gewesen, weil ich warte natürlich auf Thrawn, weil ich will mehr Imperium haben, klarer Fall. Ja. Aber es wäre für mich völlig in Ordnung gewesen, wenn das Staffelfinale gewesen wäre.
Ja. Ezra ich hatte und, es ein bisschen befürchtet, dass Thrawn. Das in der letzten Folge erst passiert. Also ich hatte es ein bisschen
aber das wäre vielleicht
befürchtet. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, um die Story bis dahin ein bisschen ausführlicher zu erzählen.
Genau, dann sind halt 8 Folgen ganz schön kurz. Und jetzt hat man noch 2 Folgen, wo sie da wieder irgendwas draus machen sollen.
Der Rückweg vermutlich oder was auch immer da jetzt passiert.
Ja, also da war ja auch noch das Problem, dass die Folgenlänge ja so ein bisschen meandert hat. Die dritte und vierte Folge waren ja so um die 35 bis 40 Minuten lang. Die hätte man auch ruhig zu einer zusammenziehen können. Hätte man 1, 2 Szenen etwas kürzer dargestellt, hätte das völlig gereicht. Also das ist sicherlich, da hatte man so ein bisschen Potenzial verschenkt, da einfach noch sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, um eben diese Story auch noch wirken zu lassen. Jetzt nicht vom Pacing der einzelnen Folgen her, aber von dem, was man eben da erzählt. Also man hätte zum Beispiel noch ein bisschen mehr auch mit Hera und der neuen Republik zeigen können, was sie jetzt da eigentlich macht und so weiter.
Genauso wie man.
Also ich finde, die Charaktere werden einem nicht nah genug gebracht. Also die.
Zumindest nicht als aus sich heraus jetzt aus der Serie.
Nee,
heraus.
Die lernt man nicht genug kennt. Kennen.
Ja, weil sie so beschäftigt damit sind, wieder den nächsten Storybeat. Es muss wieder weitergehen. Es muss noch. Sie müssen zu einem neuen Planeten wieder irgendetwas dort erledigen und machen und tun. Und das ist ein bisschen, wirkt dann dadurch vielleicht ein bisschen gehetzt. So. Also für mich hätte das, ich merke schon, ich sag's euch, wie es ist, ich bin 50, ich brauche anscheinend langsamere Geschichten. Das habe ich jetzt für den heutigen Abend mitgenommen, aber da darf man gerne sich mehr Zeit nehmen. Und ich hätte tatsächlich, ich wäre sehr interessiert daran zu wissen, was Hera in der neuen Republik, was dort so abgeht. Ich hätte interessant gefunden zu wissen, natürlich fragt man sich das und man möchte mehr wissen, was ist denn Baylan Skoll, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Es ist ja kein Sith, aber auch kein Jedi. Wie kommt das? Und Bösewichte sind nur dann Bösewichte, wenn sie Böses tun. Also immer nur hinterherreisen und ab und zu mal ein Laserschwert-Duell zu machen, reicht mir als Bösewicht eben nicht so ganz aus.
Das ist für mich der einzige Punkt, der diesen Kampf unter den Schülerinnen und die Durchbohrung rechtfertigt, tatsächlich die Absicht zu töten. Also man musste ja auch mal irgendwie zeigen, dass die auch bereit sind, zu töten. Oder auch diese Schülerin zum Beispiel.
Ja, aber wir haben es ja nicht geglaubt.
Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber man hätte sie halt was anderes Böses vielleicht tun lassen sollen. Und nicht irgendwie das, wo jeder wusste, dass das nicht der Tod ist.
Ja, aber das ist ja. Baylan Skoll ist ja, glaube ich, auch gar nicht so angelegt, dass er der Bösewicht sein soll.
Ja,
er
ist jetzt doch super interessant.
Ja.
Der eben eine traumatische Erfahrung, das sagt er ja auch in der heutigen Folge, wer die noch nicht geguckt hat, ein bisschen Spoilerwarnung jetzt, sagt er ja, dass er eben die Idee des alten Ordens eben gut fand, aber dass eben die Realität dem nicht entsprach. Und das haben ja viele Jedi sowohl in Legends als auch Kanon schon nach dem Fall der Republik gesagt, dass wir unseren Idealen nicht mehr gerecht geworden sind.
Aber umso ärgerlicher ist es, dass wir nur noch 2 Folgen Zeit haben, das herauszufinden, weil eigentlich finde ich das einen total interessanten Charakter. Also darüber möchte ich eigentlich mehr wissen.
Ich auch.
Und definitiv. Und dieser innere Konflikt, der wird ja auch so ein bisschen deutlich, Einerseits, dass er halt dieses Versprechen der Sabine gegeben hat, sie mit Ezra wieder quasi zusammenzubringen, das dann auch einhält, obwohl die Schülerin sie ja eigentlich am liebsten sofort kopfkürzer machen würde. Ja.
Nina, Michael, wisst ihr, was ich glaube, was ich vorschlagen würde? Sie sollten einfach mal Baylan Skoll ein paar Sekunden nach einer Szene länger stehen lassen, damit wir alle
damit wir ganz kurz mal seine Gedanken erfassen können, weil
damit wir alle mal uns da reinversetzen können, was geht ja, in diesem Menschen gerade vor. Ja. So.
Ich finde spannend, dass es ja eigentlich viele Parallelen zwischen ihm und Ahsoka gibt, die auch immer sagt, sie ist keine Jedi. Und also eigentlich sind die beiden gar nicht so unterschiedlich, das finde ich eigentlich ganz cool. Oh. Die machen halt unterschiedliche Dinge.
So wie Mira, Dedro und Cyril.
Aus unterschiedlichen Gründen.
Oh mein Gott.
Aber irgendwie sehen die ja beide gleichzeitig so, boah, dieses Jedi-Ding und Jedi-Orden, das finden wir beide gar nicht cool. Und jeder wünscht sich aber was Besseres für seine Welt. Und die gehen halt nur unterschiedliche Wege für eine neue, bessere Welt. Und ich finde auch schade, dass wir jetzt schon wissen, dass wir von diesem Charakter nicht mehr sehen werden.
Zumindest nicht mit Ray Stevenson. Also ich weiß, wir wissen ja nicht, wie die Staffel ausgeht. Deshalb, ich denke mal, die werden das als ganz großen Schlag wahrgenommen haben, dass auf einmal dieser Charakterdarsteller, auf einmal so plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist. Und ob man die Rolle neu besetzen kann, finde ich, technisch alles möglich, aber ob das eben, ob das funktioniert, ob man das annimmt, das ist die andere Frage, weil dieser Charakter an sich ist natürlich super interessant und Ray Stevenson hat ihn halt auch super dargestellt.
Das stimmt alles. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist. Also, ich hätte mir in Rogue One, hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt, den englischen Schauspieler, von dem ich den Namen gerade nicht weiß, als Tarkin im Original.
Guy Henry. Kommt zur Comic-Con im Dezember, richtig, deshalb weiß ich das zufällig.
Genau. Hätte ich auch in Ordnung gefunden. Also ich glaube, dass man sowas durchaus mal machen kann. Ich brauche da auch keine große Erklärung oder irgendwas. Genau dasselbe gilt für die Schauspielerin von Leia. Auch in Rogue One. Ja. Habe ich auch gedacht, da brauche ich überhaupt gar keinen, das geht für mich völlig klar. Also da brauche ich kein computeranimiertes Face-Swap oder sowas, das funktioniert. Ich komme schon klar, ich verstehe schon, wer das ist. Und das, wenn das gut gespielt ist, dann glaube ich das auch.
Ja, definitiv, ja.
Respekt an Herrn Elden Reich übrigens, also den Also an ihm hat es nicht gelegen, aber das ist nur ein kleiner Seitenhieb. Von mir. Ich komme heute so wie so ein Hater rüber, echt.
Nein, gar nicht. Wir sind ja tatsächlich, ich finde das Ganze sehr wholesome, weil wir sind ja durchaus in der Lage zu erkennen, dass eben nicht die Schauspieler daran schuld sind oder dass nicht eine einzige Person immer in Anführungszeichen natürlich schuld ist an einer Sache, die dann vielleicht nicht so gut läuft, sondern dass da viele Faktoren zusammenkommen.
Voll.
Und insbesondere auch was so Produktionsrealitäten betrifft oder Studios, die sich einmischen. Da haben wir ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel drüber gehört von der einen oder anderen Produktion. Von daher, und deshalb ist es gerade ja gut, dass die Schauspieler, wie eben der jetzt von den neueren Sachen, jetzt die Sequel-Darsteller oder auch der Alden Ehrenreich, der da Han Solo in dem Film gespielt hat, eben auch entsprechend Fanliebe bekommen und viel mehr natürlich noch durch jetzt die Szenen da in Mandalorian, Ahmed Best, Jar Jar Binks vielen Leuten damals auf den Schlips getreten ist, aber was ich nie verstanden habe, weil ich den Charakter nie so schlimm fand, wie viele Leute ihn ausgemacht haben.
Und selbst wenn, hat es halt einfach nichts mit der Person zu tun, die den Charakter gespielt hat.
Genau, und natürlich auch Hayden selber, da hatten wir ja eben schon kurz drüber gesprochen, dass eben der, man hat ja auf der Celebration gesehen, dass er da ja auch mit den Tränen zu kämpfen hatte, wo dann die Leute seinen Namen gerufen haben und ihn dann gefeiert haben, als er wieder da war. Und ich denke mal, das werden ja auch die Reaktionen auf die letzte Folge, auf die fünfte Folge von Ahsoka auch nochmal gezeigt haben, die ich als Jedi-Fan eine der besten Darstellungen für was ich für mehr, oder fast perfekte Darstellung einer Machtfolge ausmachen würde, weil da war wirklich alles drin, was ich an der Macht und am Jedi-Orden oder an dieser Philosophie dahinter so schätze, dass man eben so Einblicke bekommt und dass eben Anakin seiner Schülerin noch eine letzte Lektion mit auf den Weg geben kann, sozusagen von Beyond the Grave und so weiter.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen, hat mir auch tatsächlich gut gefallen.
Und dieser Lichtschwertkampf da mit, da gab es ja dann die besten Memes, ne? When he does the twirl, ja. Wo er dann auch wirklich, ja, weil dieser Kampf von Ahsoka mit Baron Skull war ja wirklich eher so dieses klassische Kurosawa-Katana-Kampf, ja, oder mit so ein paar Elementen aus dem mittelalterlichen Schwertkampf gemischt. Aber da war jetzt der Kampf dann Ahsoka Anakin natürlich wieder auf einem ganz anderen Niveau und der mir da sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Das stimmt, ja. Fand ich auch gut.
Und obwohl das ja alles so diese magische Seite von Star Wars war, also jetzt dieser Kampf von dem bereits Verstorbenen mit der Ahsoka oder auch diese Sache mit den Walen, das ist ja doch alles die Märchenecke von Star Wars, finde ich, hat es sehr gut da reingepasst. Es erschien einem nicht seltsam, dass das jetzt so war. Also ich finde, es hat eigentlich ganz gut zusammengepasst.
Aber ich würde das noch nicht mal so weit wegschieben, in die Märchenecke schieben, weil selbst Star Trek hat ja solche Sachen gemacht, dass lebende Organismen auf Warp gehen können, ja, sozusagen. Ja, also von daher.
Das sind diese, ja, Sache mit den Walen, die gibt es ja auch schon ganz lange. Das ist ja jetzt auch keine neue.
Ja, ich will sie auch immer Oswaff nennen, aber sie heißen ja Purgils.
Ja, ich kann mir nie merken, diesen Namen.
Ja. Ja, also. Der Chris von Last Geek Tonight, der hat ja auch mit Rebels so gar nichts am Hut gehabt, hat auch, glaube ich, Clone Wars nur bruchstückhaft gesehen. Der war ja bei der Filmpremiere da in Köln auch dabei. Sein Fazit war, dass es ihn ganz gut unterhalten hatte, obwohl er das nicht gesehen hat. Ich meine, ich bin ja jetzt dadurch, dass ich eben so viel übers Wiki mitkriege, da durchaus informiert über die Storybeats der Rebels-Serie. Mhm. Deshalb brauche ich nicht unbedingt die Serie gesehen haben, um zu verstehen, wer ist der Charakter und was macht den aus. Mhm. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der da nicht so in der Materie drin ist und dann jetzt Ahsoka gucken will, durchaus Probleme haben könnte, vor allem bei den ersten Folgen, da sich reinzufinden.
Nur wenn man, ich weiß nicht, also nur wenn man halt auch von einer aktiveren Charakterdarstellung ausgeht oder das haben möchte. Also das kommt ja natürlich auch aufs Publikum an. Meine Kinder finden es zum Beispiel super. Also die sind 10 und 13 und die müssen nicht mehr wissen über einen Charakter. Und na gut, die haben auch Rebels gesehen. Aber ja, das kommt ja irgendwie auch so ein bisschen drauf an wen diese Serie gerichtet ist. Und vielleicht, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das sagen soll, die ist so ein bisschen allgemeiner gehalten. Also man könnte sagen, die ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Die hat nicht so die eine oder die andere Seite. Die ist nicht wie Endor und die ist aber auch nicht wie Obi-Wan. Also die ist wieder irgendwie anders, irgendwo in der Mitte zwischen. Sie ist auch nicht Mandalorian. Sie ist schon anders. Man könnte sagen, sie ist nichts Halbes und nichts Ganzes, weil das Erzähltempo ist anders. Die Charaktere werden nicht so tiefgehend vorgestellt. Aber ja.
Ich glaube, Björn hat es eben schon am besten beschrieben, als er sagte, dass die Umsetzung der Animationsserie in die Realserie sehr gelungen ist.
Das finde ich wirklich. Total. Ich finde.
Das ist sie auch.
Das Hauptding finde ich, dass 8 Folgen für eine Staffel halt viel zu wenig sind. Und das ist so, man darf sich gerne mehr Zeit nehmen, in 12 Folgen weniger Inhalt reinzupacken. So, das wäre mein.
Ja, gerade wenn es auch dieses große Thema mit Thrawn ist.
Ja, und das, obwohl ich mir natürlich mich freue darauf, Thrawn und das Imperium wieder zu haben. Ne? Da warte ich halt selber auch drauf.
Ja, also ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil dieser Thrawn hier, der hat für mich zu wenig Fleisch auf der Rippen. In zweierlei Hinsicht. Erstens finde ich Lars Mikkelsen etwas zu schlaksig für Thrawn, weil der wurde in allen anderen Darstellungen wurde er immer als sehr athletisch dargestellt. Mhm. Und stimmlich alles okay, ja. Und ich habe heute aber auch so ein bisschen mit mir kämpfen müssen, weil ich sicherlich charakterdarstellerlich eine gute Besetzung, aber physisch hatte ich so meine Probleme damit. Aber gut, kann ja sein, dass sich das noch irgendwie ändert. Aber ja, nein, und zweitens, das, was Thrawn ausgemacht hat für alle Fans der ersten Stunde sozusagen, ist ja eigentlich diese Erben des Imperiums Buchreihe. Ja, und diese Präsenz, die er da hat, sein Sherlock Holmes-artiges oder Moriarty-mäßiges Auftreten, ja, das ihn da bringt. Und das ist ja im Prinzip, ja, und auch eben dieser Konflikt eben mit den großen drei, also mit Han, Luke, Leia, ja, dass er überhaupt nicht, anscheinend diesmal nicht stattfinden wird, wie es aussieht. Also zumindest sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, wo ist Luke gerade? Warum mischt sich Leia nicht ein? Wo ist Han Solo? Ja, also diese Fragen könnte man der Serie gerade durchaus stellen, wenn Thrawn doch so eine riesige Bedrohung ist, ja.
Mir ging es heute ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ja, okay, das taktische Genie Thrawn muss ich dann so eine alberne Frage gefallen lassen wie du lässt jetzt Sabine Wren einfach davon? Und er so, nee, für die Dummen erkläre ich das nochmal. Die findet jetzt Ezra und dann machen wir sie fertig. Also das fand ich sloppy Storytelling einfach so. Ja, also okay. Ernsthaft, also das muss ich euch Idioten das noch erklären? Die findet den jetzt für uns und dann machen wir sie fertig. Ach so.
Also, er kam nicht sehr überlegen rüber.
Ja, Thrawn, sie sind wirklich super schlau, das muss man ja sagen. Toller Plan. So, also das fand ich so ein bisschen, dass ich dann gedacht habe, ja, come on. Aber die Steinmenschen da, die Notis oder super. Also ich bin ja für sowas auch immer zu haben. Mir hat's gefallen. Also das fand ich dann
ja.
Auch das Zusammenspiel zwischen dem wolfsähnlichen Reittier. Ja.
Und er sah ja schon sehr ähnlich einem Wurmskrillen aus den Erben des Imperiums Geschichten.
Keine Ahnung.
Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also der ganze Part, auch wenn das natürlich auch wieder so, so ist halt Star Wars, ne, dass man dann auf einem Planeten losreitet und exakt natürlich genau die richtigen Leute an dem richtigen Ort zur richtigen Zeit findet. Total gut. Also das hat mir, da hat mir das dann alles
Die macht es mit ihnen.
Genau, das musste dann auch so sein und das hat mir Spaß gemacht zu gucken.
Ja. Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, was mir persönlich dann bei Andor etwas gefehlt hat, ist halt so ein bisschen, dass es auch diese Goofy-Momente da drin gibt, ja, wie zum Beispiel Sabine mit diesem Reittier da heute umgegangen ist, die Szene, ich wusste, wie die ablaufen würde, aber sie hat mich trotzdem gut amüsiert.
Da gibt es auch einen schönen Moment, da wurde auch mal die Kamera laufen gelassen, wie sie nämlich aus dem Bild geht und man weiß ganz genau, jetzt gleich kommt das Reittier,
genau, das der Hauler
oder wie, kommt gleich noch nach.
Ja.
Das fand ich sehr amüsant. Ich wusste es. Ja. Das war genau richtig. Das hat mir gut gefallen.
Ja, genau. Diese Art von Humor, gerade auch, hat man ja jetzt gesehen, Ahsoka war ja sehr, sehr runtergedreht, runtergeregelt in ihrer düsteren Stimmung, die sie da in den ersten Folgen hatte. Und dann eben nach der Begegnung mit Anakin hat sich ja sofort auch visuell durch diese hellere Kleidung eben, die man ja aus Rebels auch schon teilweise kannte, hat sich ja so ein bisschen ihre Stimmung auch Ahsoka die Weiße, hat sich ja die Stimmung auch so ein bisschen aufgehellt und das steht ihr auch besser zu Gesicht.
Nina.
Ja, ich hatte auch eine Frage.
Ja, sag mal.
Wie findet ihr so ihre Art, ihre charakterliche? Also habt ihr Clone Wars gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Und ganz kurz, ich sage eine Sache noch zwischendurch. Wie fandet ihr denn den Anfang der Geschichte, den Huyang erzählt hat? Übrigens, einer meiner Highlights in dieser Serie ist Huyang.
Ja,
also finde ich wirklich.
Huyang ist top.
Wirklich, also K2SO und Huyang sind meine Lieblingsdruiden. Wie fandet ihr denn, dass die Geschichte mit In a Galaxy Far, Far Away anfängt? Also war das.
Das war so ein Oh-Moment. Ja. Ich dachte, und vor allem, ich habe auch letztes Mal, wo dann Huyang eben da an dieser Klippe steht und dann den Helm von Sabine.
Sie hören nicht auf mich.
Und dann so, sie hören nicht auf mich. Und das, und das Ganze macht das so tragisch, weil es eben David Tennant ist, der den Doktor gespielt hat und der immer mit diesem, meine Begleiter hören nicht auf mich. Das macht das Ganze nochmal unglaublich deep, für Leute, die eben David Tennant schon länger kennen. Und auch heute dann, gerade dass dann eben Huyang dann eben gerade diese Sätze sagen darf und dass es dann David Tennant ist, der es dann eben im Original sprechen darf, das macht
Huyang finde ich total gut. Ich fand das mit dem Galaxy Far Far Away ein bisschen drüber. Das darf man nicht. Das weiß der doch nicht, dass unsere Filme so anfangen.
Ja, aber manchmal ist Star Wars auch ein bisschen pathetisch.
Ja, ja.
Und diese Serie auch mehr als andere.
Schlimm fand ich es nicht. So, jetzt aber zurück zu der Persönlichkeit von Ahsoka.
Ja, ich finde sie so reserviert die ganze Zeit. Mir fehlt die Ahsoka, die Jüngere, die immer so frech und so. Also die hat eigentlich einen ganz anderen, in meinen Augen ganz anderen Charakter, diese Person. Und jetzt ist sie die ganze Zeit so konzentriert und so krümelig und und das finde ich so ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist so in ihrem im Drehbuch einfach schon so angelegt, aber ich verstehe nicht ganz genau, warum das so ist.
Genau,
ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe auch kleine Probleme damit, dass wenn das ein neuer Charakter ist, den ich da kennenlernen soll und sie so reserviert und so unpersönlich ist und man so wenig irgendwie darüber erfährt, warum sie so ist, wie sie ist, dann ist, habe ich da so richtig sympathisch, konnte ich sie bisher, also ich finde Sabine deutlich sympathischer als Ahsoka. Ja. So,
genau, und, weil wir von Ahsoka nichts zu sehen bekommen, so von ihrem Charakter und selbst wenn man sie schon von vorher kennt aus Clone Wars zum Beispiel und so weiter, dann versteht man es jetzt trotzdem nicht, weil sie da halt so anders war. Also es hilft dir nicht, wenn du Vorkenntnisse hast, weil du jetzt denkst, hä?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde. Ich glaube, dass, wie Björn ja sagt, das war im Drehbuch halt schon so angelegt, dass sie eben die ersten Folgen wirklich als diese reservierte, zurückhaltende, ich habe halt das Gewicht der ganzen Welt auf meinen Schultern, teilweise auch spielen ja, sollte.
Warum denn? Das macht
ja, Moment. Und dass sie eben, also das sieht man ja auch in die Geschichten der Jedi, dass sie da ja auch schon am Ende der Klonkriege dieses Gewicht fühlt. Und dann, Nina, du hast Rebels gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Folge da erinnerst, wo sie dann ja von Ezra quasi gerettet wird vor Vader und so weiter, dass sie dann, ja, dass sie, ne, dass sie eben dieses Gewicht fühlt, ja, ich habe hier jetzt noch eine Aufgabe zu erledigen und ich kann mir eben diese Attachments und so weiter nicht leisten und so und ja, dass diese Folge der letzten Woche eben als dieser Turning Point eben angelegt wurde, genau wie eben das auch für Vader, der ja auch einen gewissen Weg gegangen ist, Björn ja eben meinte mit dieser Szene, wo er auf einmal da zu zweifeln beginnt, okay, soll ich mich jetzt vielleicht doch meinem Sohn zuwenden, und dass sie eben durch die Wiedervereinigung mit Anakin dann gemerkt hat, okay, ich muss diese ganze Sache nicht alleine schultern und ich habe vielleicht doch noch nicht alles erfahren, ja, was ich erfahren sollte oder wie ich an die Welt herangehen sollte. Mhm. Ich glaube, das war dieser Turning Point und deshalb auch dieser visuelle Holzhammer mit der weißen Kleidung dann, dass sie jetzt, und man hat ja dann auch sofort gemerkt im Umgang mit Hu Yang vor allem dann in der Schlussszene da, dass sie dann ja auch schon charakterlich wieder sich geöffnet hat ein Stück. Und ich denke mal, das werden wir in den letzten Folgen der Staffel, wenn sie dann da auch ankommen, auch sehen, dass sie dann ein paar schnippische Kommentare machen wird.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
Finde ich auch. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das, trotzdem habe ich am Anfang der Serie Schwierigkeiten gehabt, sie richtig toll zu finden. So,
also richtig, ich denke, das so richtig, ging vielen so.
Richtig gemocht habe ich sie am Anfang irgendwie nicht. Ich fand sie sehr reserviert, sehr zurückhaltend, sehr ein bisschen spießig, so ein bisschen, ja.
Ich glaube, das habe ich auch mehrfach im Internet gelesen, in Kommentaren, das ist aber nicht die Ahsoka, die ich kenne und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das war tatsächlich mal geplant.
Ja, ich glaube das auch. Ob das so eine gute Entscheidung war, weiß ich jetzt nicht.
Werden wir im Endeffekt irgendwann mal bewerten müssen. Ja. Naja gut, okay.
Ich bin weiterhin interessiert und gucke mir das jede Woche natürlich wieder aufs Neue an, sobald ich kann.
Ja.
Lass uns mal jetzt so ein bisschen vom Star Wars Universum selbst noch einen letzten Schritt weggehen, sozusagen, um auch mal nach etwa anderthalb Stunden Aufnahme mal das Ende ins Auge zu fassen.
Sehr gut.
Du hast ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht, warst du dabei, als die ersten beiden Andor-Folgen gezeigt wurden in Nürnberg?
Nein.
Warst du da noch da, oder?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war
Nee, du musstest weg. Glaube ich, ich habe das gesehen noch in Nürnberg und ich glaube, du musstest irgendwie mit dem Zugtag vorher fahren. Da haben wir, glaube ich, noch gesprochen.
Ja, ja. Ich war auf jeden Fall nicht da. Ich glaube, ich saß im Zug wieder Richtung Hamburg, was auch von der Norris Force Con eine halbe Weltreise ist.
Ja, ja, total.
Das stimmt, ja. Ja, okay. Ja, ich wollte nämlich gerade noch so ein bisschen drauf hinaus, wäre jetzt schön gewesen, wenn du das nachfühlen könntest. Also was ich ganz toll fand, Nina, wenn du bei der Premiere letztes Jahr da auch bei warst, kannst du das vielleicht ein bisschen kontextualisieren. Ihr habt ja eben schon darüber gesprochen, dass das ja so eine tolle Gemeinschaft ist da auch gewesen am Set von Tydirium und so weiter, dass man da so zusammenwächst in der Gemeinschaft. Wir kennen das ja von Conventions auch ganz viel. Mhm. Und ich fand's jetzt, weil es auch meine erste Filmpremiere sozusagen war. Ich war ja in Köln auch zur Ahsoka-Premiere und da einfach mit den ganzen Freunden, die wir über die Jahre kennengelernt haben, mit den Mandos, mit den Rebellen, mit Last Geek Tonight, mit Saber Project und so weiter, da zusammen im Kino zu sitzen, vorher, nachher ein bisschen rumzublödeln und sich da eine neue Star Wars-Sache anzugucken, war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, ja. Also das,
du warst so in München zum Beispiel.
Ich war in München jetzt auch bei der Ahsoka-Premiere. Und ich glaube, das trägt, also wenn man das im Kino sieht, eben mit diesen Leuten, das trägt, glaube ich, dazu bei, dass du es automatisch besser findest, als wenn du die Folge 1 zu Hause angeguckt hast, muss ich wirklich sagen. Also ich habe im Kino Ahsoka die ersten, was habt ihr gesehen, 2 Folgen? Haben wir die ersten 2 Folgen gesehen?
Ja, die ersten 2. Ja.
Genau, war schon begeistert nach den ersten 2 Folgen. Aber da trägt das Erlebnis natürlich auch ein Stück weit dazu bei. Und das ist natürlich immer ganz, ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat, bei so etwas Besonderem dabei zu sein, bei so einer Premiere die Folgen im Kino zu sehen. Das ist ja immer ein besonderes und ganz tolles Erlebnis. Ja, mit dieser Star Wars Familie, die man jetzt so seit so vielen Jahren einfach schon gebildet hat. Und ja, die gleichen altbekannten Gesichter und ganz neue zum Teil auch dabei. Und das ist so schön. Es geht immer weiter. Es kommen immer auch neue Leute dazu. Ja.
Wie ist deine Erfahrung, Björn?
Ich habe von den Serien nicht eine einzige im Kino gesehen und würde das wahnsinnig gerne. Ich fand das auch sehr, sehr schade. Ja, ich hätte auch Ahsoka gerne im Kino gesehen. Ich glaube, das wäre nochmal anders gewesen. Und ich freue mich aber immer, wenn ich irgendwo bin, wo viele Star Wars-Fans sind, weil genau das macht einfach Spaß, gemeinsam Sachen zu erleben. Und ja, ich freue mich auch wieder auf die nächste North Force Con, werde auf jeden Fall auch da sein. Vielleicht werde ich bei der einen oder anderen Convention ja auch mal vorbeischauen, wenn ich Zeit habe.
Mhm. Ich empfehle dir die Comic-Con in Stuttgart am 9. und 10. Dezember.
Zum Beispiel.
Und ja, ansonsten, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir das wünschen soll oder ob ich es auf keinen Fall. Also natürlich habe ich auch schon mehrfach oder seit Jahren irgendwie mit dem Gedanken gespielt, selber irgendwann mal einen Fanfilm ins Leben zu rufen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ein Teil von mir sagt natürlich, auf geht's, Björn. Ich habe 1000 Ideen. Ich hätte eine tolle Idee für einen richtig guten Film, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich bereit dafür bin oder ob ich nicht meine Zeit lieber erstmal mit anderen Dingen verbringen möchte.
Ich würde das sehr gerne sehen, wenn du einen Star Wars Fanfilm machst und ich würde gerne mitmachen. Ich melde mich schon mal freiwillig.
Ja, wir sind dabei.
Ich auch. Dankeschön. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen.
Ja, also ich glaube, dass du das kannst.
Ja, ich glaube auch. Ich habe das Gefühl, dass ich das könnte, dass da was Gutes rauskommen würde, aber ich weiß auch, dass es halt ein mehrjähriges Projekt wäre und am Ende ist es eben halt nur ein Fanfilm. Was heißt nur ein Fanfilm? Leute, die jetzt keine Star Wars Fans sind, die fassen sich komplett an den Kopf und sagen irgendwie, sag mal, bist du verrückt? Irgendwie, wenn du das machst.
Wie viel Zeit hast du da?
Genau, du gibst so viel Zeit, Energie und Geld dafür aus und am Ende ist es halt nur ein Fanfilm und du kannst damit. Klar gibt es immer wieder die positiven Beispiele von Leuten, die Star Wars Fanfilme inszenieren, wie The Apprentice, glaube ich, ist das mit dem Darth Maul.
Meinst den von Sean Boo?
Nee, aus ist Österreicher.
Ach so, okay. Aber Sean Boo hat doch auch einen über Maul gemacht, glaube ich, ne?
Vielleicht ist es auch nicht der mit okay, ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube Österreicher, die so ein Laserschwert. Kampf inszeniert haben.
Ich weiß, welchen du meinst,
ja. Ich komme gerade nicht drauf.
Ist in so einem Waldstück.
Ja, genau, richtig. Mehreren Kämpfen und so weiter und so. Ja, und da habe ich jetzt gehört, dass die Leute damit wahnsinnig erfolgreich waren und die Leute natürlich auch als Regisseure und Regisseurinnen und Drehbuchautor und so, dass da irgendwie, dass es weitergeht, dass die Leute da in dem Bereich dann auch den nächsten Schritt machen dürfen. Also vielleicht ist es auch eine Chance, irgendwie zu zeigen, was man drauf hat, was man kann, wenn man so einen Film macht. Ich weiß es nicht. Also ich bin so.
Ja.
Erstmal habe ich 1000 andere Ideen noch, die ich auch auf jeden Fall mal umsetzen möchte. Vielleicht muss es noch ein bisschen reifen. Es gibt auch Leute, die sagen, du, wenn du eine tolle Idee hast, vielleicht muss es einfach kein Star Wars Fanfilm sein. Vielleicht kann es einfach nur ein Science Fiction sein. Und ich freue mich wahnsinnig auf Zack Snyder und Rebel Moon, was ja irgendwann eigentlich auch mal ein Star Wars Film sein sollte. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Also vielleicht wird meine Idee, die ich habe, ja gar kein Star Wars Film, sondern einfach ein guter Science Fiction.
Ja. Und du hast ja auch gerade erst die Bandgeschichte und deine Bandkarriere sozusagen abgeschlossen und gehst ja jetzt gerade auch erst los in der Filmkarriere, sage ich mal. Und da musst du dich ja jetzt vielleicht auch erstmal umgucken und schauen, was du da jetzt als erstes machst. Und vielleicht ist einfach ja die Zeit für diese Star Wars-Idee oder diese größere Filmsache noch nicht gekommen. Vielleicht guckst du erstmal, was so die ersten anderen Projekte sind. Und vielleicht wird es mal eine coole Referenz. Vielleicht brauchst du mal eine richtig coole, das heißt so, jetzt mache ich mal einen richtig coolen Referenzfilm und dann.
Absolut. Kommt das vielleicht. Wie wir heute festgestellt haben über mich, ich bin ja für langsam und sich Zeit nehmen und sowas. Also vielleicht braucht
es. Was ist Star Wars Noir?
Ja, vielleicht braucht es einfach. vielleicht braucht es etwas einfach seine Zeit, bis der richtige.
Ja. Die Tiefen von Coruscant oder so. Ja. Naja, okay, bevor wir gleich noch ein paar Schnellfeuerfragen machen, einmal kurz noch, wir haben es gerade ja auch schon angesprochen, wie war denn jetzt so dieser Schlusspunkt für Fettes Brot, Brotstock und so weiter?
Ja, wir haben 2 Konzerte in Hamburg gespielt, jeweils mehr als 25.000 Leute waren da, wir hatten alle oder viele unserer Freunde haben die Zeit gehabt und konnten dabei sein. Ein paar Bands, die wir angefragt haben, konnten leider nicht an dem Abend oder an dem anderen Abend dabei sein. Das war für uns, wir wussten ja schon, also Karten konnte man seit über einem Jahr kaufen. Das heißt, wir haben ein Jahr lang, wussten wir schon, dass dieser Tag irgendwann kommen wird, der letzte Tag, und wie sich das anfühlen würde nach über 30 Jahren Fettes Brot, war dann nochmal für uns sehr aufregend. Mhm. Ich fand es sehr schlau von uns selbst, dass wir in derselben Woche nochmal in Hamburg so in so einem Miniclub gespielt haben, also Miniclub, es waren auch 900 Leute oder 1000 Leute da, aber also wir haben eine Abschiedstournee im April, Mai gemacht und dann eben halt 2 kleine Mini-Konzerte in Hamburg und dann diese Riesenkonzerte, und das war wirklich aufregend und ich war wirklich wahnsinnig aufgeregt und es war so
beeindruckende Videos.
Ja, es war wirklich toll. Also schöner hätte ich, also selbst das Wetter hat mitgespielt und schöner hätte es einfach nicht sein können. Und wir wussten halt ein Jahr lang, dass es so kommen wird, dass die Band sich auflösen wird, und ich bin ganz froh, dass es jetzt nun endlich so weit ist, dass wir es jetzt endlich geschafft haben auch. Ist ja auch irgendwie ganz gut. Und ja, schöner hätte es wirklich nicht sein können. Also als wir von der Bühne gegangen sind und die Leute im Publikum You Never Walk Alone gesungen haben, habe ich schon die ein oder andere Träne vergossen. Es war wirklich
völlig
toll.
Berechtigt, ja.
Und jetzt steht der Weg offen irgendwie für neue Abenteuer, und ich freue mich drauf, da ganz viele Sachen auszuprobieren und zu gucken. Und das Schöne ist eben halt, mit diesem selbstbestimmten Abschied von Fettes Brot haben wir nie irgendwie die Brücken hinter uns gesprengt und die Tür ist nie verschlossen, sondern immer ein Spalt weit offen. Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen und wir werden uns sicherlich in Zukunft auch immer wieder sehen, und das nicht nur im Millantor-Stadion, sondern auch so. Und ey, dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Also ich freue mich darauf, ich freue mich jetzt auch darauf, Filme zu machen und Musik als Hobby kennenzulernen. Mhm. Wer weiß, was was passiert.
Ja, das stimmt, wenn so neue Dinge entstehen können. Ich war beim Konzert in München. Ja. Am 30.04., glaube ich, habt ihr da das gehabt, und die Stimmung war so schön. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass es so arg traurig ist. Also am Ende habe ich natürlich auch ein bisschen geheult, aber insgesamt war es so eine schöne, positive Stimmung. Also ich habe irgendwie gedacht, oh Gott, Abschiedstournee, hoffentlich ist das nicht so traurig. Aber es war richtig, richtig toll. Also, und dann hat es mich auch voll gefreut, dass ihr das auch so als was Gutes empfindet. Also ich finde, man hat richtig gemerkt, dass ihr dieses "Wir sagen jetzt Tschüss" nicht als was Schreckliches und Trauriges empfindet.
Ist es auch.
Also nicht nur, sondern dass ihr das natürlich so, natürlich bringt es Traurigkeit mit sich, dass das jetzt zu Ende ist, aber dass ihr völlig fein damit seid und jetzt einfach andere Wege geht. Ja. Also ich finde, das hat man richtig gemerkt. Das war schön. Ja,
vielen Dank. Es sollte etwas sein, das selbstgewählt, selbstbestimmt ist und etwas, was so ist, was wir ganz bewusst so und auch sehr genossen haben. Also so viel Liebe, wie über uns ausgeschüttet wurde und was Nettes über uns gesagt wurde von allen Fans und auch von Musikern und Bands und sowas. Das war wirklich ein sehr schön, sehr, sehr, ich habe das sehr genossen und bin sehr dankbar für all die Zeit.
Ja.
Ich habe zwar kein Konzert von euch mitgekriegt, weil ich bin jetzt nicht so der Konzertgänger tatsächlich, aber ich habe einmal mitbekommen, wo ihr, ich glaube, einen Morgen bei 1Live in der Show wart, ganz lange. Das fand ich auch sehr cool, dass ihr da wirklich über mehrere Stunden da im Radio immer wieder auch mitmoderiert habt und so weiter. Das war sehr schön.
Ja, das war eins der letzten Male, dass wir im Radio zu hören waren, und das war auch ein Teil des Abschieds. Ja. Mhm. Hat auch war auch lustig, auch traurig und lustig.
Ach ja, nun ja, alles muss mal zu Ende gehen, auch bald dieser Podcast. So, jetzt haben wir noch ein, zwei Schnellfragen. Okay, ich sehe ja, die Zuschauer werden das ja hinterher dann auf Instagram und auf Facebook sehen können, wenn ich das Bild poste, aber du sitzt ja da in deiner Sammlung, in deinem, du hast eben gesagt, im Kellerkino. Ja,
richtig.
Was ist denn dein tollstes Sammlerstück, das du hast?
Ah, Ich behaupte natürlich immer, wenn es finanziell mal ganz schlecht laufen sollte, würde ich mich von allen Sachen trennen können. Ich weiß es nicht. Also.
Wo hängt denn dein Herz am meisten dran? Jetzt nicht das teuerste, sondern.
Was du nicht als erstes verkaufst in der Not.
Was du, das bis zum Ende
ganz
da
genau.
sein.
Ganz genau. Was bleibt bis zum Ende?
Jetzt guckt er sich um.
Also ganz ehrlich. Ich glaube, hier im Hintergrund, da von der letzten Norris Force Con, da war ja Anthony Daniels da. Und da, ich habe also eine so eine 1977 Karte ohne Figur. Und da, wo die Figur normalerweise ist, da hat Anthony Daniels unterschrieben.
Ah.
Das fand ich schon wirklich, und auch den Typen zu sehen und sein Panel zu sehen und zu sehen, was für ein wahnsinniger Showmaster und Entertainer er ist, was für ein professioneller, toller Unterhalter er ist, das hat mich wirklich fasziniert und das fand ich wirklich richtig gut. Und mag ja sein, dass er auch ein ganz komplizierter Mensch ist, aber wer ist das nicht, wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt irgendwie, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Davon würde ich mich jetzt nicht unbedingt als erstes trennen. Und natürlich meine Stormtrooper, die Rüstung selber, also mein TK und mein Shadowtrooper, davon würde ich mich auch nicht trennen wollen. So meine Helmsammlung, glaube ich, die von ich würde mich, glaube ich, zuerst von den Figuren, also von den Black Series und von den Vintage und sowas, von den Sachen würde ich mich, glaube ich, zuerst trennen. So. Aber dann von, keine Ahnung.
Du hast da hinten auch, im Hintergrund sieht man hinter dir auch noch ein Tydirium-Shuttle.
Ja. Ja, das habe ich natürlich auch. Und da oben natürlich den Falken und so ein paar Rap-Schallplatten hängen hier auch noch irgendwie.
Ah ja. Okay, ja. Ich wollte eigentlich nach deinem liebsten Cosplay fragen, aber hast ja gerade schon gesagt, du hast den Sturmtruppler, du hast den imperialen Offizier und diesen Shadow Trooper. Ich würde, deshalb frage ich stattdessen, was war deine beste Cosplay-Erfahrung? Jetzt mal abseits von Tydirium. Oder deine kurioseste von mir aus auch.
Also das erste Mal, als ich meinen Inferno Squad anhatte, weil ich einfach so froh war, wie toll man sich in dem bewegen kann. Es ist einfach tausendmal, es ist ungefähr tausendmal bequemer. Und bisher hatte ich halt einfach gedacht, man müsste, wenn man Cosplay, Star Wars Cosplay macht, müsste man halt in diesen sehr, sehr unbequemen, sehr, sehr nassen, schwitzigen, pieksigen, unbequemen TKs, also man klingt ja auch so gefährlich wie 20 Joghurtbecher. Es ist einfach nur bescheuert so. Und also man kann kaum eine Treppe gehen und geschweige denn auf Toilette. Also es ist wirklich kein Vergnügen. Und als ich das erste Mal dann den Inferno Squad anhatte, da habe ich gedacht, ach so, ich sehe zwar auch nicht mehr, aber immerhin kann ich mich hinsetzen.
Genau.
Ist okay.
Also das war für mich nochmal, jetzt, na klar, ich überlege immer noch mal, ob es dann irgendwann noch mal ein Officer sein sollte, weil das ist natürlich noch bequemer. Ne? Da kann ich dann kann ich ja sogar auf Toilette gehen.
Ja. Das ist
sonst
immer
schwitzt man das raus. Ja?
Die Gruppe zwischen super cool aussehen, aber ich kann mich nicht bewegen, nicht hinsetzen, nicht aufs Klo gehen oder.
Richtig. Ja.
möchte ich irgendwie mich bewegen können.
Oh je.
Kenn ich.
Okay, ja, jetzt müssen wir den Musiker natürlich noch fragen.
Und wünschen tue ich mir natürlich einen Short Trooper. Also ich habe einen Helm, aber...
Na, ehrlich? Ach Gott, ihr und eure Short
Trooper. Doch, die Short Trooper, mega.
Michael, du wolltest doch in dem Film mitmachen.
Ja. Aber nicht als Short Trooper.
Was? Ich komme doch von der Küste. Hamburg an der Küste.
Ja, ich wollte gerade sagen, best, wenn nicht ein Short Trooper.
Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich mir Cosplay mache, dann wird es wahrscheinlich ein Mandalorianer sein.
Das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich auch gut. Ja. Was mir daran gefällt, ist, dass es halt da die Möglichkeiten gibt, da viel mehr selber zu gestalten. Das finde ich irgendwie natürlich auch cool. Das ist ja auch geil.
Ja,
ich finde das nur so kurios, dass alle aus dem Nürnberger Kosmos da auf diese Short Trooper so stehen. Das nimmt mir nicht so ganz
in den Küste.
Kopf rein.
Nürnberg
an der Küste. Man kennt es. Ich glaube, das ist der Wunsch aus dem Süden nach der Küste. Ja. Wenn ich dieses Jahr das Geld gehabt hätte, hätte ich auch einen gemacht.
Oh mein Gott. Ja, dann doch lieber mehr Mon Calamaris, ne?
Nein. Die passen ja ganz gut dazu, so vom Thema Küste.
Voll.
Ja,
passt. Die werden dann in meinem Film auch, mein Film wird was mit der Küste zu tun haben, das kann ich schon mal verraten.
Oh ja.
Sehr cool. Ja.
Genau, so jetzt natürlich noch für den Musiker die Frage, liebstes Star Wars Musikstück?
Binary Sunset.
Der Klassiker?
Finde ich, weiß ich nicht. Ja. Kann man Das kann man gerne auf meiner...
Der löst Gefühle
das
aus.
Das kann man gerne auf meiner Beerdigung spielen. Oh Gott, da würde ich weinen.
Oh Gott, nein.
Ja. Da würde ich wirklich sehr weinen.
Posthum weinen. Ja, ja, ja. Ja, ja, toll. Ja. Nina, dein Lieblingsstück aus Star Wars Soundtracks?
Ah, da bin ich ja... Also da muss ich sagen, das Mandalorian-Theme finde ich schon richtig gut.
Ah.
Also das okay. mag ich richtig gerne aus der Serie. Also das hat mich sehr irgendwie abgeholt.
Mhm. Mhm. Ja, mich hat am meisten immer gepackt, diese schnellen Stücke, gerade da Battle of the Heroes oder diese aus Episode 1 bei dem Maulkampf, was da läuft.
Ich bin da auch vergessen. Super schlecht in so Filmmusik, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Battle of the Heroes ist das, was in Episode 3 läuft bei dem Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Da, wenn ich das höre, dann habe ich sofort Schauer über den Rücken.
Okay. Läuft gerade gar nicht in meinem Kopf, müsste ich mir das extra nochmal anhören.
Ja, ja.
Sing mal, Michael.
Ja. Nee.
Mach das mal kurz vor, genau.
Da ist ja ein Chor drin, der macht ja dieses Ha-ha-ha-ha, ja, von daher, ja, wie auch immer, jedenfalls, nein, aber mich holt man ja immer ab mit guten Lichtschwertkämpfen ja. und mit geilen Raumschiffszenen, also da, wenn ich das in einer Star Wars Film oder Serie habe, dann bin ich schon zufrieden, also von daher, ich muss auch gestehen, nach der schönen Folge letzte Woche von Ahsoka, habe ich mir jetzt auch nochmal die Story-Trailer von The Old Republic angeschaut, wo einfach diese animierten Lichtschwertkämpfe da super umgesetzt sind. Die machen einfach nur Spaß zu gucken. Ja, also falls ihr das noch nicht kennt oder geschaut haben sollt, nee. Dann würde ich das mal empfehlen.
Okay, merke ich mir.
Okay, gut, dann kommen wir jetzt so langsam mal zum Schluss und eine unserer letzten Amtshandlungen ist meistens in der Folge, dass insbesondere der Gast natürlich eine Empfehlung aussprechen darf. Ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Album, ein was auch immer, was du uns und den Zuhörern empfehlen möchtest. Muss nicht Star Wars sein, kann alles sein.
Nina, hast du das schon mal gemacht? Sonst würde ich sagen, ach so, möchtest du, nee. Hast du noch einen Tipp für mich beispielsweise? Dann hau raus.
Ich habe einen Tipp für dich. Es ist natürlich total... gerade schon in aller Munde gewesen, aber ich muss den Barbie-Film erwähnen.
Ah.
Ich weiß, das ist total, vielleicht gerade sowieso schon ein bisschen ausgelutschtes Thema, aber ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich einen Barbie-Film zweimal sehen würde. Aber der ist sehr viel besser, als man denkt und vielschichtiger. Also richtig, ja, Greta Gerwig, alle Credits, die sie gerade kriegt, sind wohlverdient. Mhm. Also muss ich wirklich sagen.
Ich habe den auch gesehen und finde vieles gut und vieles fand ich war überhaupt nicht mein Geschmack, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, das zu gucken. Ja. Und dafür, dass ich bisher immer Barbie eher so als wahnsinnig altbacken und altmodisch gehalten habe, haben die wirklich alles richtig gemacht, daraus irgendwie das Beste zu drehen, wie sie konnten.
Völlig.
Sehr interessant auch.
Ja, also hat ganz viele weirde Aspekte natürlich, ist ganz oft so.
Sehr zeitgemäß.
Ja, also wirklich gut irgendwie umgesetzt, wirklich.
Ich hab auch zwei Tipps. Und zwar, das sind Tipps, die ich eigentlich jedes Mal loswerde. Ich bin neben Star Wars auch großer Blade Runner-Fan und es gibt einen Blade Runner-Fanfilm. Mhm. Mhm. Slice of Life heißt der. Das sind zwei Leute aus Kroatien vielleicht, weiß ich nicht. Man kann sich ein Production Diary angucken von denen, Slice of Life. Man findet das auf YouTube, findet man zumindest.
Hast du mir da nicht letztes Jahr schon mal von erzählt?
Bestimmt, ich erzähle das immer wieder. Ich sage, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und einen ungefähr 25-minütigen Kurzfilm ohne Text, der wirklich dem Original Blade Runner Film wirklich alle Ehre macht, weil der ist also wirklich wahnsinnig gut und die Typen sind wahnsinnig unterhaltsam und das Production Diary kann ich empfehlen. Und der zweite Tipp, den ich auch jedes Mal erzähle, ist Jamie Benning heißt der Mann. Ein Mensch aus dem United Kingdom. Jamie Benning hat ein Format erfunden, das heißt Filmumentaries. Filmumentaries ist so ein bisschen so, da guckt man sich quasi den Originalfilm an, der aber immer wieder mit Behind-the-Scenes-Material unterschnitten wird, aber man guckt quasi den Originalfilm mit Off-Kommentaren und so weiter und so fort. Man ist aber die ganze Zeit dabei, den Originalfilm zu gucken. Es gibt die Originaltrilogie von Star Wars, es gibt Jaws, es gibt Indiana Jones. Das Ganze kann man gucken bei Vimeo.
Das ist ja spannend.
Es ist die beste Behind-the-Scenes-Dokumentation mit wahnsinnig vielen tollen Informationen über Star Wars, aber eben halt auch über die anderen Filme. Und Jamie Benning, das kann ich auch verraten, hat auch einen Podcast, der heißt auch Filmumentaries, wo er mit sehr, sehr vielen Leuten, auch ganz vielen Leuten aus dem Star Wars-Universum, die die Filme gemacht haben, mit ganz vielen Special-Effects-Leuten, Kameraleuten, Interviews geführt hat. Ich bin schon seit Jahren ein wahnsinnig großer Fan und möchte an dieser Stelle vorschlagen, dass der auf der nächsten NFC einfach mal eingeladen wird und ich werde dann mit ihm ein Fanboy-Interview führen über all diese Erfahrungen, die er in diesem Podcast da gemacht hat, weil es ist wirklich, also ich finde den Typen ganz toll und interessant.
Ja, klingt nach einer guten Idee auf jeden Fall, genau.
Leiten wir mal an den Laubi weiter und den Eisi, die können da sicherlich was drehen. Ja,
ja, klingt richtig cool, habe ich noch nie davon gehört, also das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Filmumentaries auf
Filmumentary. Das muss ich mir mal anschauen.
Ja, meine Empfehlung, kurz und schmerzlos. Ich habe mich lange, bin ich nicht dazu gekommen und hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe jetzt diese Woche die erste Staffel von LOL, also Last One Laughing, geschaut. Ja. Und ich habe mich so unglaublich gut amüsiert und ich konnte nicht mehr, als dann auf einmal Heino da auftrat und mit Helium gesungen hat. Da war ich habe ja so mit dem Thorsten Sträter mitgefühlt. Der war da mein Spirit Animal. Also von daher,
wie die alle versuchen, ihr Gesicht unter Kontrolle zu behalten.
Wahnsinnig, eine wahnsinnig simple Idee und eine ganz tolle Umsetzung. Es macht wirklich Spaß zu gucken.
Ja. Wer
es noch nicht geschaut hat, gebt euch diese 6 halbstündigen Folgen der ersten Staffel. Wenn ihr dann noch nicht gehuckt seid und die anderen 3 Staffeln schaut, dann weiß ich auch nicht.
Das stimmt.
Ja. Okay, hey, wunderbar.
Michael, vielen Dank für die Einladung. Bitte. Nina, toll, dass du heute mit dabei warst. Schön, dich mal wiedergesehen zu haben.
Ja,
ich hoffe, wir laufen uns irgendwo bald wieder über den Weg.
Passiert automatisch, glaube ich.
Wenn nicht im Short-Trooper-Kostüm an der Nordsee, dann werden wir uns vielleicht irgendwo bei einer Premiere sehen, vielleicht bei einer Star Wars-Serie irgendwo oder bei einem meiner Filme.
Auch gerne.
Unbedingt.
Sehr gerne. Hätte gerne eingeladen. Vielen Dank,
dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich immer wieder so abnörden durfte. Ich hoffe, ich bin niemanden auf den Schlips getreten, wenn ich meine Meinung vehement vertreten habe. Tue das alles nur aus Liebe. Wirklich wahr.
Wir haben ja heute, der Oberbegriff, finde ich, dieser Folge ist, es ist nicht alles für jeden. Nicht alles Star Wars, was wir ist bekommen so. Im Moment, ist für jeden. Das und ich finde, das muss man das, so auch einfach stehen lassen.
Dasselbe gilt für Fußballvereine oder Bands, für alles, Kinofilme
Musik,
im Allgemeinen.
Egal was.
Genau, es ist nun mal so. So,
ja, Geschmäcker sind verschieden.
Auch wenn man nicht auf Hip-Hop steht, aber die Brote, die waren immer da.
Ja. Vielen Dank.
Ja, wer kennt nicht die Zeile, es ist 1996.
Siehste, irgendwas,
da weiß jeder, wie es weitergeht.
Genau, richtig. Ja. Also von daher, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Dankeschön, vielen Dank.
Björn, das war wunderbar.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und schade, dass Max jetzt nicht dabei war, aber das kriegen wir auch mal irgendwann hin. Vielleicht dann sogar mal live. Und du hast mir gerade fast meinen Text schon weggenommen. Also herzlichen Dank fürs Kommen. Nina, danke fürs Co-Hosten.
Ja, gerne.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald alle mal in live wieder. Nina, wir sehen uns ja nächstes Wochenende schon.
Ganz
auf der MagicCon.
Genau.
Ja, Björn, falls du noch nichts vorhast, am 2. Adventswochenende, die Comic-Con in Stuttgart, würde sich sicherlich auch freuen, wenn du da mal uns mit deiner Präsenz beehrst. Der Imperator kommt nämlich.
Ich wollte gerade sagen, da ist Star Wars gar nicht schlecht vertreten, wie es bisher aussieht. Also,
genau.
Ja.
Wir haben
die
Galaktik-Kantina mit allen größeren Fangruppen bespielen wir da. Es kommt der TIE Fighter von Projekt X1 und der Imperator kommt, wie gesagt, Ian McDermott ist am Samstag.
Okay, also wenn irgendwann ein Inferno-Squad neben dir steht dann und den Helm abnimmt, dann bin ich es.
Genau.
Große Überraschung.
Gucken wir mal. Sehr schön.
Danke, Leute. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Vielen Dank allen Leuten, die zugehört haben.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Alles klar. So, gut. Dann also einen schönen Abend noch. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Bis dahin.
Hauen Sie neu.